Genau, ich wollte meine Schwester in England auch besuchen, die oberhalb von London lebt, und bin dann meine erste Fährfahrt mit der Vespa, ja, ich glaube, wie für 5 Etagen, hat die Nachtfähre da gehabt, den Roller unten abgestellt, oh, damit keiner meine Sachen klaut, alles ab runter, 2 große Taschen auf dem Rücken und die Treppen hoch. Nachtgeschwitzt bin ich oben angekommen und habe die Nacht verbracht auf dem Schlafsitz. Und am nächsten Tag wird alles runtergeschleppt, wieder aufgespannt. Habe ich auch zum letzten Mal gemacht, weil man kann die Sachen ja auf dem Roller lassen, da klaut ja keiner. Legendäre Bier- und Bananarennen. Ja. Also aktuell machen sie es immer mit Tretrollern, mit so Doppeltretrollern, wie für Kinder, wo die dann von einem Tisch zum anderen fahren müssen. Das sind ungefähr so 30 Meter oder 40, die sie fahren müssen, und dann muss einer eine Dose Bier, das sind ja die vier, berühmten 440 Milliliter, und der andere eine Banane essen. Fährst mit deinem Roller jetzt durch Deutschland und machst dann 2 Wochen Urlaub, und dann habe ich zu Hause gesessen, hab Bilder von Mercy Island gesehen. Das ist auch das Jahr davor ausgefallen, und das war ausverkauft. Und ich denke, ah, da würde ich gerne hinfahren. Und dann habe ich gepostet Bilder von mir, die ich so geschossen habe, dass ich ein Ticket suche. Und ich hatte innerhalb von einer halben Stunde hatte ich ein Ticket. Who's this crazy German Vespa Driver? Einige kannten mich, aber wie das in England so ist, die sind ja total interessiert an solchen Dingern. Und auf einmal kannte mich jeder. Du standst an der Bar, es drehte sich einer um und sagte, du bist Stefan. Was trinkst du? War natürlich sehr praktisch. Ja? Und die Kinder sich umdrehen und sehnsüchtig hinter der Vespa hinterher schauen. Oder eben, sag ich mal, hier die Kinder aus der Nachbarschaft immer vorbeifahren, laufen und bei mir stehen bleiben und auf meine Roller gucken, die dann draußen stehen und auch mal rüberkommen.
Ja, herzlich willkommen zur Episode 29 der Blechgedanken. Da ich mich ja gerne mit Leuten mal vors Mikro begebe, die ich vielleicht noch nicht so ganz gut kenne oder aber auch die mit einem ganz besonderen Blickwinkel auf die Szene, die mit einem ganz besonderen Blickwinkel auf die Szene unterwegs sind, habe ich mich diesmal vor das Mikro mit Stefan Kilmer begeben. Stefan kommt aus dem Ruhrgebiet und wir haben uns das erste Mal kennengelernt in Ungarn. Und zwar waren wir dort bei der Ausfahrt am Endpunkt angelangt und da lief jemand rum mit Lederhose und mit Kamera und dann haben wir uns kurz ein bisschen unterhalten und seitdem haben wir uns öfters mal gesehen, aber wir sind noch nie so tief in den Dialog gegangen. Da mich das interessiert, was ihn antreibt, auch vor allen Dingen mit seinem Fotoapparat durch die Vespa-Szene zu tingeln, haben wir uns also mal per Zoom getroffen und ich habe einen kleinen Einblick erhalten. Wir haben über ganz verschiedene Themen gesprochen. Einmal, warum man und vor allen Dingen, wie man mit dem Fotoapparat durch die Vespa-Szene gegangen ist, warum man eventuell dann eine kleine Gummiente dabei hat oder aber auch, was der Unterschied zwischen den englischen Rallyes und den deutschen Rallyes ist und wie aufwendig es manchmal auch ist, dann im Rahmen der Corona-Pandemie an solchen Rallyes teilnehmen zu können. Stefan ist bekennender PX-Enthusiast und mit denen fährt er auch auf Achse durch die Welt. Seid gespannt und schaut einmal mit mir zusammen hinter die Kulisse von Stefan Kilmer und was ihn antreibt, in unserer Szene tätig zu sein. Bis dahin, einen wunderschönen Sommer. Ich bin jetzt erstmal auf und im Urlaub. Bis dahin, euer Guntram. Ach übrigens, wer noch Inspirationen für besondere Fun-Game-Spiele haben möchte, dem kann ich diese Episode nur empfehlen. Ich habe mich sehr darüber amüsiert, was für besondere Fun-Games bei den englischen Rallyes durchgeführt werden. Seid also gespannt, hört rein und vielleicht gebt ihr mir ein Feedback, was euer persönliches Fun-Game dabei wäre. Ja, herzlich willkommen. Zack, die nächste Episode wird aufgenommen. Die Episode 29, kurz vorm nächsten kleinen Jubiläum der 30. Zu Gast ist heute Stefan Kilmer. Stefan und ich haben uns das erste Mal, oder ich habe Stefan das erste Mal bewusst wahrgenommen in Ungarn bei dem Vespa World Days. Wir haben uns da kurz ein bisschen unterhalten. Und mir geht es so ein bisschen um, wie seine Sicht der Dinge ist. Ich weiß, dass er viele Fotos macht. Ich weiß, dass er sich vor kurzem beworben hat im Vespa World Club. Das sind alles so Themen, die wir heute abgeben würden. Aber bevor wir richtig starten, würde ich ganz gerne, dass du dich einmal vorstellst, wer du bist, woher du kommst, wie du zu Vespa gekommen bist und vor allen Dingen, warum du dich so ein bisschen auch ein bisschen mehr engagierst mit dem, was du gerade tust.
Ja, mein Name ist Stefan Kilmer. Ich wohne in Dortmund, bin zwar 53 Jahre alt, genau. Man schaut nicht mehr so hin, wenn man älter wird. Und ich fahre seit 1989 Vespa und bin zum Vespa-Fahren gekommen, weil das Auto zu teuer war. Wie einige andere auch schon in deinem Podcast das so gesagt haben, habe ich damals in der Reviermarkt geguckt und habe eigentlich so eine Zünder-Bergsteiger im Auge gehabt. Die war aber außen weg verkauft und dann bin ich auf eine Vespa gestoßen im schönen Sauerland, im Ort Wasserfall, da wo Fort Fun ist, und habe dann diese 50er Small Frame in Gelb, aber sehr verrostet, gekauft, und das war dann der Beginn meiner Sucht.
Was hat die denn damals gekostet, wenn du sie 1989 mit einer Small Frame?
Ich glaube, 300 Mark hat die gekostet. Ich hatte ja auch gar keine Kenntnis, was muss man dafür ausgeben. Ja. Ich wusste ja gar nicht, sag ich mal, okay, da waren ein paar Rostlöcher drin im Trittbrett, da wo man schon mehrere Finger durchstecken konnte. Okay. Aber das war ja egal, die fuhr.
Ja. Ne? War die damals noch im Originalton oder war die damals auch schon mal?
Nee, war Originalton, so ein okay. Originalgelb war das.
Okay. Wenn du sagst, du hast mit der 50er angefangen und die hatte Roststellen, wann war das erste Mal, dass du dann Hand anlegen musstest? Sie fuhr, aber fuhr sie auch lange oder musstest du relativ schnell ran?
Ja, Hand angelegt haben wir, sag ich mal, mit einem Nachbarn, der auch keine Ahnung vom Vespa hatte, der hat aber ein Punktschweißgerät, haben wir einfach Bleche drüber gepunktet und der Motor lief eigentlich eine lange Zeit.
Ja.
Und aber das war für mich aber auch erstmal Neuland, an so einen Motor überhaupt ranzugehen. Und ich habe natürlich auch am Anfang sehr viel Fehler gemacht.
Okay.
Dass sie dann nicht lief. Und das war der Einstieg. Und ich bin dann mit meiner Vespa zum örtlichen Vespa-Händler gefahren und der sagte immer, hier gibt's einen Club um die Ecke. Und dann bin ich dann abends mal den Freitagabend, wenn Clubabend sein sollte, bin ich dann da nach Schwerte gefahren, stand dann vor dem Clublokal und keiner war da.
Okay.
Dann kam der Martin Schipper, auch bekannt in der Vespa-Szene, kam an und sagte, wir sind heute Abend bei dem und dem feiern Geburtstag, und dann bin ich mit meiner 50er Original hinter ihm hergejuckelt zu der Geburtstagsparty.
Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, ob sie original gewesen ist oder ob du ein bisschen schneller schon unterwegs warst. Sie war original. Wenn ich jetzt rechne, wir haben 2024, du hast gesagt, du bist 53, dann warst du 17, 18, als du die gekauft hast schon, oder?
18, ja 18, genau. Das 18, heißt, ich hatte einen Autoführerschein.
Okay.
Hab die Theorie für Motorradführerschein mitgemacht. Die Praxis musste ich selber bezahlen. Die habe ich mir dann über einen Ferienjob dann besorgt, habe mir dann den Führerschein 1A, hieß er ja damals,
ja.
Mit 27 PS. Aber das war ja bei der Vespa völlig egal.
Ja.
So, und dann habe ich zugesehen, dass ich die Vespa, die ich dann mittlerweile in Milka Lila angepinselt habe, aber okay, nicht gepinselt, gerollt,
okay,
habe ich sie jetzt verkauft und habe mir meine erste P200E gekauft.
Und wenn man dir eine E-Mail schreiben will, ist die P200E auch als Domain gesichert.
Genau, P200E ist also die PX, da bin ich immer dran geblieben und ich fahr heute immer noch ausschließlich PX. Ob es eine 81er P200e ist, 82er P80X mit einem 135er, was übrigens der einzig getunte Roller ist, den ich fahre. Ich fahre sonst ausschließlich Original
Ja.
und bin da eigentlich auch voll mit zufrieden. Mir reicht das voll und ganz aus.
Wie war dann der erste Umstieg, als du von der 50er auf die 200er gestiegen bist? Ich habe da so einen ähnlichen Werdegang und ich fand das aus zweierlei Hinsicht total cool. Erstens besseres Schrauben und zweitens natürlich einfach ein bisschen mehr Anzug, also besser im Stadtverkehr unterwegs zu sein.
Das habe ich auch gemerkt und mein Versicherer meinte dann nach zwei Auffahrunfällen, ich sollte mal schnell wechseln.
Okay, also Auffahrunfälle, die bei dir passiert ist, die sind dir
Wo ich dann
hingefallen.
mal zu schnell war
Ah,
und
okay.
dem Vordermann draufgefahren bin beim Autofahren. Am Roller war jetzt nicht viel dran, aber immer am Auto ein bisschen.
Okay. Du hast vorhin gesagt, du bist da hingefahren zum Club und dann hast du, das war dein erster Kontakt. Das ging ja dann relativ schnell auch. Und wie war so das erste Gefühl im Club in 1999? Das war 89 dann wahrscheinlich auch noch, ne?
89,
Ja.
genau, ja.
Wie war da die Szene in Schwerte?
Und die Szene war relativ groß. Also wir haben also sehr, sehr viel immer an den Clubabenden gemacht, sind abends sagen wir, auch in die Stadt gefahren, ins Kino zusammen, eben auch mal, haben viel, viel unternommen und natürlich dann eben auch auf Treffen zu fahren.
Ja.
Eben als offizieller VCVD-Club, Motorclub Ruhrtal,
Ja.
sind wir natürlich dann auch immer auf alle offiziellen Treffen gefahren.
Okay. Wie viele andere 50er waren denn zu dem Zeitpunkt mit dabei? Und wie lang war die Differenz zwischen 50er fahren und 200er fahren? Wie viel sprechen wir über Monate oder sprechen wir über Jahre?
Monate, Monate.
Okay. Das heißt, du konntest relativ schnell mit. Oder bist du vorher auch schon mal mit der Fuffi irgendwo mit zu einem Treffen gefahren?
Nein, gar nicht, gar nicht,
Okay.
gar nicht.
Weil das ist ja schon ein Gejuckel.
Ja, das fing ja im September, war ich das erste Mal beim Club und bin im Dezember aufgenommen worden und dann habe ich, glaube ich, im Januar habe ich dann den Motorradführerschein gemacht und habe dann zugesehen, dass ich dann auch schnellstmöglichst eine größere Maschine kriegte.
Ja. Also, wie war das Wetter im Januar? Weil ich kann mich daran erinnern, als ich ihn gemacht habe, hieß es so, wir müssen es jetzt schnell hinkriegen im Oktober noch. Wenn das Wetter schlechter wird, dann machen wir keine Prüfung mehr.
Das war egal.
Wie war das Wetter bei deiner Prüfung im Januar?
Also bei der Prüfung war das Wetter perfekt, aber ich sag mal, ich hatte eine BMW R45, so eine Gummikuh. Ich bin da, habe mich da draufgesetzt und bin gefahren, also ohne Probleme. Und das Wetter war mir eigentlich völlig egal, weil ich war jung und ich habe 9 Fahrstunden, glaube ich, gemacht und war fertig dann. Ne? Also
Das ist schon, ich glaube, ich hatte ein paar mehr. Und wie gesagt, mir wäre das Wetter auch egal gewesen, aber den Prüfern anscheinend nicht mehr. Also es ist ja so, dass mittlerweile selbst TÜV-Prüfer sagen, ihnen ist so kalt, sie machen die Prüfung nicht, die wollen nicht damit fahren. Und wahrscheinlich ist es unter Fahrlehrern auch so. Also.
ja, also meine Fahrprüfung war so, ich hatte gelernt, zügig zu fahren und da gab es immer nur den Funk in eine Richtung
Ja.
und ich habe den Prüfer im Rückspiegel nie gesehen.
Okay.
Schön
Okay.
auf 50 beschleunigt im Stadtverkehr und da war ich weg.
Ja, aber wenn er sich nicht beschwert, wenn man sich an die Regeln hält, ist das ja auch alles in Ordnung. Das ist ja
Genau.
nicht irgendwie mit 70 über einen Zebrastreifen, ohne nach links und rechts zu gucken, sondern.
Nein, nein, nein. Also der Kollege, der danach die Prüfung gemacht hat, der durfte nach dreimal Schulterblick vergessen, wieder absteigen.
Okay.
Ja.
Aber die erste PXE oder die P200e, die du gekauft hast, hast du die noch oder hast du die mittlerweile?
Nein, die habe ich nicht mehr. Nein, die habe
Okay.
ich verkauft. Ja, genau,
Musste
verkauft.
sie gehen und warum musste sie gehen?
Boah, ich glaube, ich habe ein besseres Angebot bekommen, eine P200e von 79
Ja.
in einem schönen, super Originalzustand und habe dann die andere verkauft.
Über was für Preise sprechen wir damals?
Oh, ich glaube, das waren, ich glaube, 1000 Mark, glaube ich, waren
Okay.
das. Und das war wirklich eine tolle P200e, 10 PS, die lief besser als die 12 PS Lusso von meinem besten Freund.
Ja, ist so.
Ja.
Ja, ist bei mir auch so.
Und da Damit hatte ich dann irgendwann einen Unfall, aber nicht durch mich verursacht, sondern der erste blieb stehen, der zweite blieb stehen, also Auto. Ich war der dritte, der vierte blieb stehen und der fünfte hat alle zusammengeschoben.
Ja, der
Und mein
Klassiker.
Ro Also nichts passiert bei mir, der Roller war um einiges kürzer und ich habe wirklich auf dem Gehweg gesessen und habe geweint.
Ja, verständlich.
Das war wirklich heftig.
Du hast gesagt, du hast sie im Sauerland abgeholt. Hast du sie mit dem Auto abgeholt oder bist du wirklich dann nach Hause geknattert mit dem 50er-Ding?
Ja, wir haben ein Wochenendhaus im Sauerland und der Verkäufer hat es mir dann zu dem Wochenendhaus da gebracht.
Okay.
Und da habe ich es dann zugelassen und bin dann von da aus die 100 Kilometer nach Dortmund selber gefahren.
Ja.
In der Schweinekälte mit Handschuhen und einem offenen Helm. Aber das war mir völlig egal, weil die Vespa, das hat mich schon dann infiziert.
Okay, aber du hast damals nicht Lederhosen getragen beim Rollerfahren. War das
Bei der
dicker?
50er nicht, aber später hatten wir dann eine Lederjacke und eine Lederhose beim Rollerfahren.
Aber keine kurze.
Und eine lange, so eine Pullishose
Okay.
und so eine Lederjacke mit so einem Gürtel vorne.
Okay.
Die
Ja, gut, dann.
besitze ich auch noch.
Bei manchen passt das ja auch immer noch, ne?
Ja.
Mein Nachbar trägt ja immer noch seine Motorradjacke aus den 70ern, die er sich damals zur Rallye gekauft hat. Respekt, wenn das noch funktioniert. Also von daher. Ich glaube, das letzte Mal im Ford Fun war ich vor, warte mal, jetzt muss ich zurückrechnen, irgendwie vor 38, 39, 40 Jahren. Ich kenne es
Ja.
auf jeden Fall. Also von daher, ewig und 3 Tage mal her gewesen. Warum ich ja auch so ein bisschen gesagt habe, wir besprechen mal, und die Themen habe ich ja vorhin angesprochen. Als wir uns kennengelernt haben, liefst du auch mit deinem Fotoapparat das war so ein altes Einkaufszentrum am Balaton und hast Fotos geschossen. Wann hat es denn angefangen, dass du nicht nur Vespa gefahren bist, sondern auch Fotos gemacht hast? Und vor allen Dingen, was ist der Hintergrund?
Also fotografieren hat mich eigentlich immer schon interessiert, auch vor dem Vespa-Fahren jetzt nicht so viel. Und ich habe dann später auch mit so einer kleinen Knipse fotografiert, die also, sag ich mal, das war so, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, APS-Film hieß das, der konnte
Okay.
so Breitformat-Fotos machen auch. Und da blieben die Negative auf der Filmrolle nach dem Entwickeln. Und man konnte dann einen Scanner kaufen, den man über eine Druckerschnittstelle
Oh
anschloss.
Gott.
Und dann habe ich die dann digitalisiert. Und der Bedarf war damals da, dass die Leute ihre Fotos von diesen Treffen haben wollten.
Ja.
Und die haben die dann bei mir bestellt. Das habe ich so als hobbymäßig gemacht. Habe dann eine CD gebrannt und habe das zum Selbstkostenpreis. Habe ich dir das dann zugeschickt, so
Wann hat das
beschriftet.
angefangen? Wann
Boah,
hast du die ersten gemacht?
das war schon relativ so 92 oder so, wo ich dann wirklich die Fotos gemacht habe.
Das heißt, du hast einen reichhaltigen Schatz von fast 30 Jahren Fotografie bei dir über
Ja,
Thema Vespa-Treffen.
so ungefähr, ja.
Okay. Wann bist du, also du hast gesagt, ihr seid dann auch zu den Treffen gefahren und bist du wie viele Treffen habt ihr denn damals ungefähr so gemacht?
Das war unterschiedlich. Je nach, sag ich mal, ich bin jetzt zum Beispiel damals noch nie so groß auf Euro-Vespa gefahren, sag ich mal, da war Thessaloniki und so weiter, San Marino und sagen wir, meine erste Euro-Vespa, die ich dann gefahren habe, war, ich glaube, Pforzheim 97, glaube
Okay.
ich. Bin sonst immer dann nur so auf kleine, also auf die normalen nationalen Treffen gefahren.
Ja.
Ja. Das waren
Okay.
so fünf Treffen maximal im Jahr, die wir dann gefahren sind.
Und dann, als du bei der Eurovespa in Pforzheim warst, war das so ein Aha-Erlebnis und bist du dann regelmäßiger hingefahren? Oder blieb da erstmal eine Zwischenpause und das nächste war dann irgendwie, keine Ahnung, 2, 3, 4, 5 Jahre später?
Also die nächste Euro-Vespa, die ich dann gefahren habe, war eigentlich Vorschambeau.
Okay.
2001.
Da war ich ja noch lange nicht in der Vespa-Szene verankert.
Ja. Das, also Foch-Chambeau ist ja die Stadt, wo die ACMA gebaut wurde.
Ja.
Und ich hatte mich damals dann mit einem aus dem Club verabredet, dass wir zusammen dahin fahren. Dann sind wir bis Luxemburg über die Autobahn gefahren. Und dann hatte er sich aber verabschiedet, weil er noch einen Freund besuchen wollte. Und ich bin dann die restlichen Strecke dann über Landstraße bis Port-Chambeau gefahren. Aber das war schon mit Karte nur, kein Navigationssystem.
Ja.
Und zum Glück auch Reservekanister, weil damals konntest du auch, sag mal, klar, eine Kreditkarte mitgehabt, um dann eben auch tanken zu können. Aber die Tankstellen haben keine Kreditkarten akzeptiert. Das war mein erstes Mal in Frankreich. Und
Okay.
dann kommst du in Frankreich irgendwie nachts an so einer Tankstelle an und kannst nicht tanken. Hast bist aber froh, dass du deinen 5-Liter-Reservekanister zwischen den Beinen stehen hast und packst dann die 5 Liter da rein und kommst dann an den Campingplatz an, ich weiß gar nicht mehr, 10 Uhr abends und stellst den Roller ab und machst den Tankdeckel hoch und denkst, oh, ein Pinnchen habe ich noch drin, da habe ich aber Glück gehabt.
Okay. Wenn du sagst 2001, ich glaube 2001, das war noch das Jahr, wo es Franc und D-Mark gab. Und ich glaube Ende
Genau.
2001 war erst die Umstellung auf Euro.
1.1.2002 war die Umstellung auf Euro. Genau.
Genau. Und ich würde mal sagen, also die Älteren unter uns kennen das noch, die Jungen nicht mehr. Diese Reisechecks, die man damals dann unterwegs mit hatte, damit man in irgendeiner Form dann irgendwo an irgendeiner Bank noch was eintauschen konnte und damit bezahlen konnte, um Geld wechseln zu können.
Traveler-Schecks, ja genau,
Genau.
das so hießen die.
Ja.
Ja. Nee, ich hatte nur eine Kreditkarte mit und das war also so, dass ich dann in Foch-Chambeau mit dem ganzen Club auch gezeltet habe. Es sind also noch einige andere von unserem Club da gewesen. War auch eine sehr, sehr schöne Erfahrung, auf diesem Campingplatz auch mal die französischen Toiletten kennenzulernen.
Ich würde mal sagen, die sind so ähnlich wie die italienischen, also die Stehtoiletten.
Genau, ja.
Ja.
Wobei ich jetzt in Italien die so nicht kennengelernt habe. Da habe
Okay.
ich nur gesehen, dass sie normale hatten.
Okay. Ich glaube, ich
Und
habe
das
sie
war
in Sardinien das
eine,
erste Mal kennengelernt. Oder auf
ja.
Sardinien.
Und das war wirklich eine super schöne Euro-Vespa. Es war schön warm. Wir sind über die Magny-Cours gefahren. Da stand auch ganz groß die Figur von Michael Schumacher davor. Und ich bin dann noch ein paar Tage da geblieben mit Freunden. Wir haben dann so eine kleine Schlössertour noch gemacht. Und dann bin ich weiter hoch nach Le Havre, um dann nach England rüber zu setzen. Ich
Ah,
hatte
du hast sozusagen
dann,
noch einen kleinen Bogen gemacht.
genau, ich wollte meine Schwester in England auch besuchen, die oberhalb von London lebt und bin dann meine erste Fährfahrt mit der Vespa, ja, ich glaube, wie für 5 Etagen hat die Nachtfähre da gehabt, den Roller unten abgestellt, oh, damit keiner meine Sachen klaut, alles ab, runter, zwei große Taschen auf dem Rücken und die Treppen hoch. Nachtgeschwitzt bin ich oben angekommen und habe dann da die Nacht verbracht auf dem Schlafsitz und am nächsten Tag wieder alles runtergeschleppt, wieder aufgespannt. Habe ich auch zum letzten Mal gemacht, weil man kann die Sache ja auf dem Roller lassen, da klaut ja keiner.
Ja, haben wir jetzt ja auch wieder gemacht auf der Fähre. Das interessiert auch keinen. Zwei
Ja,
große
ja.
Taschen, eine vorne, eine hinten.
Genau, so war das früher, ja. Und noch ein Topcase hinten drauf. So ein großes.
Okay, ein Topcase und wo hast du dann die Tasche noch? Auf dem
Hinten auf
Zusatzgepäckträger?
der Sitzbank.
Okay, auf der Sitzbank.
Genau, ja.
Hat ja Vor- und Nachteile. Ich bin ja froh, wenn ich mich so ein bisschen auf der Sitzbank hin und her bewegen kann, um einfach nur die Sitzposition zu verändern. Ich glaube, ich weiß nicht, wie groß bist du?
1,78.
Okay. Aber 1,90 ist das schon, ist es echt angenehm, aber ich weiß, wenn man die ganze Zeit sowas hinten hat, dann sitzt man vorne mal so ein bisschen wie so ein Stöckchen.
Mache ich auch heute nicht mehr. Also,
Okay.
ja.
Aber du hast ja
So.
zwei große Taschen an der Seite, habe ich gesehen manchmal, ne?
Ja, das sind die Koffer, die PX-Koffer an der Seite. Die habe ich mal geschenkt gekriegt. So ein Set, was also kaputt war, ein bisschen kaputt und keine Schlüssel dabei. Und dann habe ich aber noch mal ein neueres Set bekommen von den Elite-Koffern. für gutes Geld, weil die werden ja richtig teuer gehandelt, die
Ich wollte gerade
Dinger.
sagen, die sind
Ja.
teuer mittlerweile. Ja.
Und die liebe ich einfach, die Koffer, weil da kannst du schön mal in was reinpacken und sonst packe ich mein Gepäck vorne auf den Gepäckträger und eben zwischen die Beine dann.
Ja.
Das ist dann.
Wenn du das vergleichst, als du 2001 nach Frankreich und dann noch nach England gefahren bist und wenn du jetzt nach England fährst, von den Sachen, die du mitnimmst, unterscheidet sich das? Also hast du damals genau das Gleiche mitgenommen? Und was nimmst du mit? Werkzeug,
Also,
Ersatzteile, Klamotten, Zelt? Was ist so der Campingkocher, aufblasbares Swimmingpool-Set? Weiß ich nicht. Sonnenschirm?
früher sind wir losgefahren, Zelt, Schlafsack, Matte und Bier.
Ja.
Das berühmte HP 49 vom Aldi, 49 Pfennig, Hansapilz und ab dafür. Und heute nehme ich, sag mal, klar, Zelt, Schlafsack, Matte,
Ja.
alles in der kleineren Ausführung als früher.
Ja.
Aber ich nehme auch eine Küche mit. Also sprich, Kocher, Pfanne, Topf, Kaffee, Espresso-Kocher, dass so ein bisschen mehr Komfort dabei ist.
Ja. Von der Gewichtsverlagerung mit den Koffern hinten. Ich bin selber ja noch nicht mit solchen Koffern gefahren. Wie machst du die Gewichtsverlagerung? Vorne, hinten, egal? Oder hast du dich da so langsam eingegroovt und hast gemerkt, wenn ich das so packe, ist es vom Fahrverhalten nicht ganz so optimal, deswegen packe ich das jetzt lieber so, oder?
Also ja, ich habe mir da eigentlich nie drüber Gedanken gemacht, aber es war immer eigentlich, sag ich mal, vom Komfort, vom Fahren her, so, dass ich richtig gepackt habe. Ja.
Ja.
Also ich sag mal, vorne ist meistens sind meine Kleidungssachen drin und in der Mitte kommt dann Zelt, Schlafsack und so weiter und dann hinten die Küche dann. Die hat da ein
Okay.
bisschen mehr Gewicht, aber das passt eigentlich immer ganz gut.
Was nimmst du an Werkzeug mit oder an Ersatzteilen oder lässt du es drauf ankommen?
Nee, also mein Handschuhfach und mittlerweile auch der Koffer sind schon immer gut bestückt. Also alle Züge, Motoröl, selbst der große Schlüssel fürs Hinterrad und eine kleine Luftpumpe und. Das ist also schon, das Handschuhfach ist voll. Ja.
Okay, ja, kann ich verstehen, weil man weiß es ja nie. Manchmal liegt man ja dann an den unmöglichsten Stellen. Ich meine, es gibt ja mittlerweile auch dieses nette Vespa-Netzwerk, wo man irgendwo liegen geblieben ist. Man wird ja auch meistens dann, einem wird geholfen, aber manchmal ist es auch ganz gut, wenn man bestimmte Sachen dabei hat. Und wenn man zu zweit fährt, kann man sich das ja ein bisschen aufteilen, dass nicht jeder das Gleiche mitnimmt. Also wenn die Roller ähnlich sind. Es gibt ja so ein paar Sachen, die sind dann wieder spezifisch. Nach dem Motto, Zündkerze für eine Small Frame, wenn sie normal ist, ist ja dann ein bisschen kürzer als die von der PX. Von daher, wenn du sagst, du nimmst sie mit, dann gehe ich mal davon aus, du schraubst mittlerweile auch bestimmte Sachen, weil du es einfach musst. Als du die 50er gekauft hast, bist du mit deinem Nachbarn erstmal rangegangen, der hat ein bisschen geschweißt, der Motor lief. Ab wann war denn das erste Mal, dass du anfangen musstest, an den Rollern zu schrauben? Und was machst du
Also
mittlerweile in Gänze?
Angefangen, sage ich mal, habe ich ja schon früher ein bisschen dran zu schrauben, sage ich mal, so Kleinigkeiten, wenn man einen Roller auseinander nimmt, mal hier mal ein bisschen pinselt oder sowas. Das habe ich mit meiner Freundin damals auch, die auch eine Vespa sich dann gekauft hatte. Die haben wir dann auch komplett auseinandergenommen, lackiert und dann wieder zusammengebaut. Aber an dem Motor bin ich jahrelang nie dran gegangen. Weil der Original lief ja. Also,
Ja, warum auch?
so,
Ja.
und dann habe ich mir 92 habe ich mir eine Lusso aus Dänemark gekauft. So ein sogenannter Grauimport, den es damals gab. Der Hemi hat sich ja auch damals eine gekauft. Über
Ja.
den bin ich so da dran gekommen. Ist eine rote Lusso ohne Getrennschmierung und mit Batterie. Und die habe ich auch heute noch, die habe ich nur seit zig Jahren auseinandergenommen, in der Ecke stehen. Habe ich angefangen zu restaurieren und Dann kam ein Hauskauf dazwischen und ich wollte auch noch mal was dazu sagen bezüglich, was ich noch mitnehme. Eigentlich nehme ich meinen Fotoapparat doch mit.
Ja.
Früher war der relativ klein, der passte in die Jacke. Das wurde dann irgendwann, als die erste digitale Spiegelreflexkamera bei Canon rauskam. Andere haben sich dafür den geilsten Roller gekauft, schlechthin. Und ich bin in den Laden gegangen und habe mir dann diese Kamera gekauft, die dann komplett digital fotografiert hatte. Und damit habe ich dann wirklich Top-Fotos gemacht zu dem Zeitpunkt. Das war wirklich toll. Aber es war natürlich schon eine Investition, wenn man überlegt, die Speicherkarte kostete 1 MB 1 Euro. Nee,
Ja.
eine Mark war das, eine
Ja.
Mark. Also 256 MB kosteten damals dann 256 Mark. Das war immens.
Wobei bei den alten Canon, bei den alten Nikons waren damals die Bilder auch noch nicht irgendwie 20 oder noch größer, sondern die waren ja von den MB-Zahlen noch etwas überschaubar, weil die Auflösung noch ein bisschen kleiner war. Das ist ja
Ja.
sozusagen, hat sich ja parallel entwickelt, hätte ich jetzt fast gesagt.
Das stimmt, ja, klar. Das war natürlich dann mit einer Spiegelreflexkamera kannst du ja noch viel, viel schönere Fotos machen, viel mehr den Moment einfangen und so weiter. Und also ich liebe das einfach so, die Leute so zu fotografieren, ohne dass es gestellt ist, wirklich so in dem unbeobachteten Moment meistens dann so, ja.
Ja.
Und irgendwann bin ich dann auch dazu übergegangen, auch beim Fahren dann zu fotografieren. Also wirklich dann die Kamera am Rucksack hängen und dann mal in die Hand nehmen und dann mal aus der Hand zu schießen.
Ja.
Mal ein Foto zu machen. Das.
Also die Frage habe ich mir wirklich auch notiert nach dem Motto, wie du dein Equipment transportierst. Als ich jetzt nach Dänemark hochgefahren bin, hatte ich ja auch meine Aufnahmesachen mit dabei, reduziert, dass ich nur das Wesentliche hatte. Hatte das dann auch sicher eingepackt, jedenfalls gepolstert und auch wasserdicht verpackt. Ich gehe mal davon aus, dass du das bei dir ähnlich machst. Die Frage, die ich mir dann gestellt habe, ist, was nimmst du denn mit? Ich habe irgendwann mal eine Nikon, das ist jetzt, oh Gott, 14 Jahre her, eine Nikon gekauft und habe drei Objektive dazu genommen und hatte dann immer am Anfang so einen Rucksack mit dabei, so einen klassischen Fotorucksack, wo du den ganzen Kram reintun kannst,
Wo jedes
Speicherkarten.
Teil ein Fach hat und so weiter,
Genau,
ja.
genau, genau. Das habe ich früher am Anfang auch immer mit dem Urlaub mitgenommen und irgendwann hat mich das total genervt, weil diesen ganzen Rotz mit sich rumzuschleppen ist halt total zusätzlicher Ballast. Hat mir dann irgendwie angewöhnt, entweder ein 50 mm Objektiv nur drauf zu haben, um auch kurze zu schießen, aber für Leute zu fotografieren im unbeachteten Moment, auch von der Entfernung heraus, brauchst du ja ein gewisses Objektiv. Ich habe das auf dem Bild bei dir auch gesehen. Das ist, weiß nicht, 75, 200 oder sowas in der
Ja,
Richtung.
ja, ja.
Damit das irgendwie. Wie transportierst du das? Und was nimmst du wirklich mit an Objektiven und was ist dein Lieblingsobjektiv?
Also, früher habe ich so einen speziellen Rucksack gehabt, sowas wie du auch hattest, aber der geht nach einer Zeit dann kaputt und dann bin ich auf einen wasserdichten Sack von Ortlieb oder Rucksack von Ortlieb umgestiegen und habe auch lange Zeit mehrere verschiedene Objektive mitgenommen, um zu fotografieren. Aber mittlerweile bin ich auf so ein Reiseobjektiv wirklich mit einer voll flexiblen Brennweite umgestiegen, weil es doch wirklich heftig ist, wenn du mehrere Kilo die ganze Zeit auf dem Rücken transportiert hast. Ich bin ja wirklich bei den Treffen immer mit dem Rucksack auf dem Rücken rumgelaufen. Den konnte ich ja auch nirgendwo mal hinstellen oder sowas. Wobei so abends bei den Tanzveranstaltungen hast du ja einen Tisch stehen gehabt, da ist auch keiner dran gegangen. Weil wenn man so überlegt, was man dann an Werte da noch mit rumschleppt,
Ja.
das war ja teurer als der Roller, den man gefahren hat, so
Ja.
ungefähr. Ne?
Gut, das weißt du. Die anderen wissen es vielleicht nicht. Also manche wissen es
Ja.
schon. Also ein guter Freund von mir, dem haben sie wirklich in komplett vor 2 Jahren den Koffer aus dem Zug geklaut. Ne? Der ist professioneller Fotograf. Da war komplettes Equipment drin und das ganz kurz nur aus dem Blick gelassen. Jemand hat es anscheinend mitbekommen und zack, war der weg. Von
Aber da geht
daher.
es dann auch um Zehntausende,
Ja, ja,
um mehr
ja,
manchmal,
ja,
ja, genau,
ja.
ja.
Das tut dann echt auch weh. Was machst du
Ja.
denn mit den ganzen Fotos, außer dass du sie machst? Also publizierst du die irgendwo? Gibt es ein Fotobuch? Gibst du die anderen Leuten weiter zum Nutzen oder sammelst du sie nur erstmal für dich?
Also ich habe die Fotos, früher habe ich das auf der Webseite habe ich die publiziert. Das ist aber schon sehr, sehr aufwendig damals gewesen. Und seitdem ich Apple nutze, lade ich die Bilder dann in die Cloud hinein und mache davon eben einen Link und stelle den dann den Leuten online zur Verfügung, dass sie sich die Bilder dann angucken können.
Rechnest du die Bilder dann klein? Weil wenn du die Bilder hochziehst, ich weiß nicht, was du für eine Cloud hast, das ist ja, da kommen ja relativ schnell einige Gigabyte zusammen an Bildern heutzutage.
Ja, nee, umrechnen tue ich die da gar nicht, sondern die stehen schon in der Originalgröße da drin.
Okay.
Und da können sich die Leute die dann eben auch kostenlos runterladen, ne?
Nimmst du die
Wenn
dann
sie
irgendwann wieder
Interesse haben.
runter oder lässt du die einfach drauf?
Nein, nach einer Zeit lösche ich schon das Album dann.
Ja,
Also,
okay.
ja,
Weil
das
sonst
ist
ist ja genau
also.
das Problem, dass es immer größer wird. Als ich den Pressewart vom Vespa Club gemacht habe, gab es die Möglichkeit bei Flickr noch, ich glaube, das war dann auch 1 Gigabyte frei. Und dann habe ich halt erst einen Account gemacht und habe das hochgezogen und habe dann einen zweiten Account gemacht und habe dann hochgezogen. Und irgendwann haben sie das aber limitiert, nachdem das von Yahoo weg ist, glaube ich. Und dann durfte man nur noch 1000 Bilder oder sowas oder auf jeden Fall eine gewisse Anzahl nur haben. Und dann war das Thema auch wieder
Das ist
vorbei.
ja, ich sag mal, das ist ein kleines Treffen.
Ja, genau, deswegen. Also die Bilder gibt es immer noch online, auch dass man sie runterziehen kann. Aber irgendwann war das dann nicht mehr lukrativ. Und ich habe dann auch immer überlegt, wie kann man das letztendlich machen? Also es gibt ja Leute, die haben dann irgendwie eine größere Dropbox, die sie so bereitstellen. Und es gibt ja auch mittlerweile professionelle Plattformen für Fotografen, wo die Sachen dann hochgestellt werden. Ich glaube, weiß nicht, ob die auch mittlerweile automatisiert. Flickr hat das automatisiert ja kleiner gerechnet. Das heißt, du konntest dann die unterschiedlichen Bildgrößen dir runterziehen und kannst zum Beispiel sagen, ich möchte nicht, dass sie, keine Ahnung, die 10 MB-Variante haben, sondern die 1024. Da kann man ja bestimmte Sachen auch nur mitmachen. Also wenn jemand mal das runterzieht und die Bilder für sich verwenden möchte, auch wenn sie unter Common-Lizenz sind, dann können die da nicht so wahnsinnig viel mit anfangen. Also das Wohnzimmer tapezieren geht halt
Ja.
nicht so.
Nee, ich habe schon Terabyte in der Cloud, die ich dann.
Okay. Hast du mal über ein Fotobuch nachgedacht? Oder gibt es sowas? Also von die schönsten. Ich meine, viele machen ja auch Kalender.
Ja, das der Simone
Borghini oder sowas, ne?
Borghini, genau, der Italiener, der auch der nicht aus der Hand fotografiert, der fotografiert aus dem Fuß.
Okay.
Also der fährt auf ich glaube, der fährt eine GTS und hat auf seinen Schuhen rechts und links jeweils eine Kamera montiert und hat einen Fernauslöser dafür und fotografiert beim Fahren.
Okay.
Den habe ich
Fernauslöser digital oder noch klassisch, wie man das kennt, mit der Kabel verbunden?
Nein, digital alles. Der,
Okay.
der, das ist also wirklich, der ist also schon wirklich professionell. Der macht auch sehr viele Kalender und der hat jetzt auch als offizieller Fotograf bei den Vespa World Days war der in Pontedera. Den habe ich zum ersten Mal kennengelernt in Belfast und wirklich sehr interessante Variante zum Fotografieren.
Okay. Machst du das auch, dass du dein Hobby manchmal zum Beruf machst, dass dich jemand bucht und sagst, kannst du das Treffen mal machen? Oder ist das eher so
Nein.
ehrenamtlich freundschaftlich?
Also wenn ich irgendwo Fotos mache, ist das wirklich immer ehrenamtlich. Ich habe also mal noch, also das mache ich eigentlich auch nicht so gerne, so als gebuchte Geschichte,
Okay.
weil das ist dann schon wirklich professionell und das ist schon stressig. Also die Hochzeit meiner Schwester habe ich fotografiert, die Hochzeit vom Martin Schipper habe ich damals fotografiert, der mit der Vespa 400 dann den Corso gefahren ist, aber so mache ich das nicht. Also es ist mehr wirklich ein Hobby und kein Muss für mich.
Neben deiner Küche und neben dem Fotoapparat hast du ja ab und zu immer noch einen anderen Reisebegleiter aus Gummi. Wann hat das denn
Genau.
angefangen? Und ich habe zwei unterschiedliche auf jeden Fall auf die Schnelle identifiziert. Wie viele Reisebegleiter gibt es denn von dem Typus?
Von dem Scooter weg.
Genau.
Den gibt es. Da gibt das fing in Belfast an. Da habe ich den ersten, das war eigentlich ein Flugzeugdack.
Ja, den habe ich gesehen.
Genau, den habe ich gefunden und dann bin ich in Deutschland auf den Scooter Duck gestoßen, den man eben online erwerben konnte und das wurde dann mein Begleiter. Man darf auch nicht solche Gummienten zu Hause haben, dann fangen nämlich alle an und sagen, oh, guck mal, hier habe ich gesehen, habe ich den mitgebracht. Ja, also das ist ja immer so.
Also sind die nächsten Geburtstage, Weihnachten und sonstige Sachen gesichert, weil die Leute einander zu schenken.
So ungefähr, ja. Das ist besser
Okay,
Vespa-Sachen.
aber das sind jetzt zwei Enten, die
Ja.
sozusagen. Ist der aus Belfast, darf der ab und zu noch mitfahren oder wechselst du ab?
Nein, der sitzt hier zu Hause rum. Also.
Okay. Aber die sind auch ständige Begleiter. Die müssen auch mit aufs Bild.
Aber den nehme ich also immer gerne mit. Wenn wir in Urlaub fahren, sitzt der vorne, aber aufs Bild schafft das nicht immer, aber doch meistens, ja.
Okay. Es gibt ja dieses Wunder, ich glaube, das ist das erste Mal, der hat das dann sogar bis in, ich glaube, das ist Berne oder Kärntner Land. Es war ja so ein Fotograf, der immer diese Pinguine mitgenommen hat oder einen Pinguin
Ja.
und hat die dann, ich glaube, das war sogar ein Pärchen und hat sie dann immer in dementsprechenden Sachen fotografiert.
Da gibt es auch einen, der macht hier den hier.
Ja.
Den Flat
Ja.
Eric.
Aber so ein Scooter Duck ist erstens wasserresistenter und nimmt nicht so viel
Genau.
Platz weg wie Flat Eric.
Und er darf jetzt auch richtig schwimmen, weil es gibt auch dann so Stöpsel, die man unten reinstecken kann, dass sie wirklich auf dem Wasser ordentlich schwimmen können.
Okay. Außerdem ist es so, dass ich gesehen habe, was der Musikgeschmack anbelangt, ist es ja nicht so unbedingt Flat Eric.
Nein, nein,
Die
nein. Den
Älteren
fand
kennen
ich
ja die Musik
einfach,
von Flat Eric, die Jüngeren auch nicht mehr.
ja, Mr. Oiseau. Da
Genau, genau.
sind wir nach England im Auto gefahren und sind, glaube ich, mit 4 Stück in Original wieder zurückgekommen. In Deutschland gab es die dann meistens immer nur so nachgemacht.
Okay. Ich habe, als ich ein bisschen gestöbert habe, gesehen, dass es letztes Jahr einen 106. Geburtstag gab. Und zwar, wenn du sagst, du bist 53, gibt es dich nochmal ohne Bart?
Genau, mich gibt es nochmal, mein Zwillingsbruder Horst. Und wir hatten unseren 100. Geburtstag, hatten wir leider in der Pandemie gefeiert. Ich, mein Zwillingsbruder und seine Frau. Alle anderen durften draußen singen.
Ja.
Und das ist mein Pendant ohne Bart.
Okay, ist
Wobei ich
der
den
nicht,
Bart noch nicht.
ja, ist der nicht nur ohne Bart, ist der auch ohne Vespa oder fährt er auch Vespa?
Ja, der hat also früher als erstes hat er eine TPH gefahren, bis er dann mal einen Unfall hatte. Und er hatte dann auch mal eine 50er von mir, die er aber dann nur kurz gefahren hat und die dann aber restaurieren wollte.
Ja.
Er es aber nicht mehr, keine Lust mehr hatte und ich sie vor kurzem wieder zurückgekauft habe.
Ah,
Und ich jetzt
okay.
das Restaurationsobjekt hier stehen habe.
Vielleicht wartet er, bis du das fertig hast, und dann will er vielleicht doch nochmal fahren.
Genau.
Ja, das ist, da muss ich sagen, hatte ich ja ein bisschen Glück, die Gnade des etwas Älterseins. Ich bin ja 2018, also das Jahr vor der Pandemie. Oder die 2 Jahre vor der Pandemie habe ich ja meinen 50. feiern dürfen und können. Das war gut. Und ich kenne auch viele, die halt so 71, 72er Baujahr sind. Und das war halt echt eine von diesen ganz doofen Sachen, während der Pandemie so einen Geburtstag nicht feiern zu können. Weil der 50. fand ich schon ein bisschen spannend. Ich habe so ein bisschen geguckt und ich konnte mit dem Nachnamen Kilmer erst gar nichts mehr anfangen. Ich habe aber dann irgendwann ein Foto gesehen. Jetzt kannst du das vielleicht auflösen. Da stand Kilmerstuten und da stand drunter in Klammern Rosinenbrot. Dann habe ich mir gedacht, okay, ist diese Verbindung da? Ist es ein Fach, also ist es ein Ausdruck von Kilmer? Wo kommt der her? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage finde ich noch viel wichtiger. Rosinenbrot oder Rosinenstuten ist ja eher so ein durch die Rosinen süßliches Gebäck. Auf dem Foto ist es aber mit Schinken. Da habe ich mich gefragt, interessante Kombination, ist das Standard und wie hat es geschmeckt?
Also der Name Kilmer, wo er jetzt genau herkommt, also in Deutschland gibt es den im Norddeutschen, das ist dann ein sogenannter Kilmerstuten, der zur Geburt eines Kindes gereicht wird. Und diesen Kilmerstuten mit Schinken, den hatte ich letztes Ja, auf der Soester Allerheiligenkirmes
Okay.
gegessen. Da ist das Bild her.
Ja.
Und der ist sehr schmackhaft eigentlich, sag ich
Okay.
mal. Du isst ja auch einen Schinken mit Melone.
Ja,
Wieso
das
nicht auch
stimmt.
Rosinen?
Das
Ja?
stimmt. Ja.
Ja, der ist schön mit Butter belegt und dann eben mit dem Schinken da drauf ist der sehr, sehr lecker.
Ja, cool.
Ja.
Also hatte ich in der Kombination noch nicht gesehen und auch in dieser Verbindung mit dem Namen. Ich meine, ich finde es ja immer spannend, wenn man so einen eigenen Namen mal in Verbindung sieht. Meine bessere Hälfte heißt ja mit Vorname Urte, was ja auch nicht so ein gängiger Name ist, aber in Dänemark ist das halt der Begriff für Kräuter. Ja,
Ja,
von daher ist das, finde ich sowas immer total interessant. Wir haben ja vorher bevor wir angefangen haben, darüber zu sprechen, ob du möchtest, ein bisschen unterhalten. Und da ging auch um das Thema Rallyes und unterwegs zu sein in England. Du bist damals nach England zu deiner Schwester gefahren, weil du sie besuchen wolltest, aber noch nicht zu
genau.
Rallyes. Wann war denn dein erster Trip Richtung Rallyes in England? Und vor allen Dingen,
Das
wie ist der Unterschied zu den Rallyes in England, zu den Sachen, die wir so hier kennen? Ich war noch nie auf einer Rallye in
Also,
England. Steht immer noch aus.
ja. Also, ich bin ja einer von den spießigen VVD-Leuten.
Ja.
So war das ja früher immer. Und die Scooter Boys, das war in unseren Kreisen, oder das waren die Älteren, die haben das immer verpönt.
Ja.
Ja, wobei ich da überhaupt kein Problem hatte. Wir sind dann Ostern, mein Kumpel und ich, wir sind dann auch mal auf dem Osterrad nach Hamburg gefahren. Und das war wirklich sehr herbes Erlebnis. Es war sehr kalt und dreckig und im Nachhinein sehr, sehr cool eigentlich, durch Hamburg zu fahren. Heute würde man sagen, oh, so ein Corso durch Hamburg, da hätte die Polizei mal ganz schnell alle eingecasht. Jede rote Ampel wurde mitgenommen und so weiter. Aber für uns war das damals gar nichts. Wir sind dann nur auf die normalen offiziellen Treffen gefahren. Auch mal eben auf ausländische Treffen nach Groningen oder sowas. So.
Ja.
Und dann hieß es dann 2016, lass uns nach Isle of Wight und Mersey fahren. Mehreren Leuten, unter anderem vier Vespa-Gespanne und
Oh.
drei normale PXen, sind wir dann auf nach England. Also sind dann mit der Fähre von Dünkirchen nach Dover rüber. Und dann erstmal ins legendäre Brighton, wo wir dann ein paar Tage verbracht haben, weiter auf die Insel Isle of Wight, was wirklich ein sehr tolles Erlebnis war, dieses Treffen mitzumachen. Aber was mich wirklich geflasht hat, war danach das Treffen auf Mercy Island, was wirklich, sag ich mal, zwar ein Treffen ist, wo du fährst mit deinem Roller dahin, stellst dir neben dein Zelt und außer mal Biernachschub zu kaufen, im Supermarkt im Ort, fährst du da gar nicht groß rum.
Okay.
Ja.
Also keine Ausfahrt,
Und
kein Corso, sondern wirklich nur auf dem Platz.
ja, eine Ausfahrt gibt es, aber von den 2000, die da sind, sind die bei der Ausfahrt vielleicht 30 Leute dabei.
Okay. Interessantes Verhältnis.
Ja, ist auch fraglich. Also wenn du morgens um 10 Uhr die Ausfahrt fahren musst und hast da ein bisschen die Puppenparty gemacht, weil die Engländer sind schon von den Bands, die sie da haben. Also jetzt Mercy Island sind, glaube ich, jeden Abend drei Live-Bands, die da sind und dann noch mal vier Tanzflächen, wo man verschiedene Musikrichtungen tanzen kann, ist das schon wirklich enorm. Also
Okay.
was die da anbieten.
Ja.
Die machen auf Mercy Island super geile Fun Games, wo also alle wirklich drumherum sitzen, das legendäre Bier- und Bananarennen. Ja.
Was muss ich mir
Und
darunter vorstellen? Erläutert das mal. Versuch das mal
also
zu verbildlichen.
aktuell machen sie es immer mit Tretrollern, mit so Doppeltretrollern, wie für Kinder, wo die dann von einem Tisch zum anderen fahren müssen. Das sind ungefähr so 30 Meter oder 40, die sie fahren müssen. Und dann muss einer eine Dose Bier, das sind ja die vier, berühmten 440 Milliliter, und der andere eine Banane essen. Und das ist, glaube ich, 8 Mal hin und her.
Also 8 Dosen Bier und 8 Bananen.
Ja.
Im Wechsel oder muss eine 8 Dosen Bier trinken und der andere muss 8 Bananen essen?
Nee, die können sich abwechseln. Also wenn
Okay.
der eine die Banane nicht mehr kann, darf auch der andere die Banane essen. Das ist also jetzt völlig egal. Aber ich glaube, das sind mehr als 8. Das sind, glaube ich, auf jeder Seite 5. Also sprich 10 sind das. Und da ist es wirklich so, dass man im Kotzen, im Strahl kotzen kann.
Das wollte
Die
ich gerade
fahren
sagen.
also auf den.
Es gibt ja diesen Witz, was ist irgendwie, glaube ich, grün und riecht nach Banane, irgendwie Affenkotze.
Ja,
Das ist
ja.
wahrscheinlich genauso da.
Also die fahren mit dem Roller und im Fahren siehst du den Schwall rausgehen
Okay.
und die Engländer sitzen drumherum und machen alle. Da
Was?
haben die alle Spaß dran.
Also, so ein Wettbewerb sind immer da, dass es irgendwie ein Ziel gibt, was man am besten machen muss. Ist es so, dass man eben sich nicht übergeben kann oder wer es als
Nein, nein,
erstes
nein.
schafft?
Wer als schnellste das Ziel
Okay.
erreicht.
Okay.
Ja.
Und das sind immer zwei, die gegeneinander betteln oder sind das ganz viele, die parallel mit Tretrollern durch die Gegend
Nein, das sind
fahren?
immer zwei, die gegeneinander betteln, also zwei Teams. Und das wird die Zeit genommen. Das sind
Okay,
also
dann ist es.
verschiedene Teams.
Okay, weil
Und
das wäre
die
jetzt meine
Zeit ist
nächste Frage
das.
gewesen. Nach dem Motto
Genau.
Halbfinale, Viertelfinale, Finale. Jeder gegen
Ja.
jeden dann immer,
Nein,
das
nein,
hält man
nein.
ja nicht aus.
Da ist es dann schlimmer, dass ein Spiel relativ am Ende mit Stroh, wo man dann die Bierdose im Stroh suchen muss. Wie die Reise nach Jerusalem.
Okay.
Ja, also 10 Leute sind 9 Dosen Bier drin und eine ist die Starkbierdose.
Okay. Und wie groß muss ich mir
So,
den
der.
Heuhaufen vorstellen? Ist es eher so 10 mal 10 Meter
Das.
oder?
Ja, das sind 5 Meter Durchmesser ungefähr. Die Leute
Okay.
müssen sich umgekehrt hinstellen, dann werden die Dosen drin verteilt und dann stürzen die alle drauf und suchen die das durch. Und da kannst du dir mal die vorstellen, wie viel Bier die da durchziehen.
Okay.
Aber es geht nicht nur um Bier, sondern es gibt auch so ein schönes Frozen T-Shirt Spiel. Die frieren also T-Shirts, nasse T-Shirts ein, die gefaltet sind.
Okay.
Und die holen sie dann raus. Und dann gibt es ein spezielles T-Shirt, was dann auch was einen speziellen Preis kriegt. Und wer als erstes das T-Shirt angezogen hat, der hat gewonnen.
Und hat das so ein Symbol drauf, damit man dann, wer das hat, hat gewonnen? Also das kann man vorher nicht
Nein.
sehen, oder?
Nee, der so, also das Spezielle, der kriegt den Spezialpreis und der andere, der das als erstes oder aufgewärmt hat, es sind alle Wege erlaubt, bis auf das mit warmer Flüssigkeit aufzuwärmen.
Okay.
Also die klopfen das auf, Stangen drauf, die treten drauf rum, packen das unter die Arme und so weiter.
Okay.
Und es ist sehr lustig.
Gibt es da Videos von?
Ja, nee, Videos nicht, aber Bilder gibt es
Ja.
davon. Oder der Eierweitwurf.
Gut, den
Ja.
kenne ich von Ostern. Also den kenne ich von
Ja.
Ostern. Aber ich gehe
Mit
davon. Okay.
rohen Eiern.
Okay, alles klar. Mit gegenüberliegend fangen müssen oder?
Ja, genau.
Okay.
Es gibt also dann immer einen, der gegenüberliegend ist, den fangen muss und wer an der weitesten Stelle aufgefangen hat, hat natürlich gewonnen. Also
Und müssen die heile bleiben oder? Okay.
es gibt auch mal so aufgefangen und dann siehst du dann das Eiweiß und
Ja.
Eigelb nach hinten auf das Publikum spritzen.
Gibt es da so, es gibt ja mit allen Sachen immer so die schnellste Rundenzeit, die jemals gefahren worden ist, die meisten. Gibt es so die weiteste Entfernung, die es so knacken geht mit beim Eierweitwurf? Das ist egal.
Nee, no, das ist egal. Ist ja immer nur tagesformabhängig. Aber
Ja.
das ist immer ein sehr, sehr schönes Familienevent. In England ist das ja auch so, dass wenn die Leute ihr Bier an den Bierständen kaufen würden,
Ja.
die würden gar nicht nachkommen. Die kommen mit Sackkarren voll Bierdosen da angefahren und ziehen sich das dann da das Wochenende dann rein. Also. Und das wird auch ganz normal da akzeptiert. Also,
Okay, ich
das gibt
meine,
es schon.
kenne ich von alten Festivals. Also, ich weiß,
Ja.
86 Rock am Ring. Ich glaube, da hatten wir auch einige Paletten Licherbier hinten drin. oder Hansa-Pilz, je nachdem, was es da gerade war,
Ja.
damit man sich irgendwie selbst versorgt hat.
Ja, das war so das erste Jahr mit den Treffen. Und ich bin mittlerweile, bin ich schon dreimal auf Isle of Wight gewesen. Und unter anderem auch 2021 war das, genau. Da war ja noch Corona-Zeit. Ich glaube, das war das Jahr, wo,
Schon ein
oder
bisschen
nee,
die.
22, oder 22 war das, als Hamburg abgesagt wurde, das zweite Mal.
Okay. Ich überlege gerade. Oder war es doch
Hamburg,
21? Nee, muss 21
ja.
gewesen. Weil wir haben ja zeitgleich mit Hamburg und 2020 wäre normalerweise Jubiläum gewesen. Da haben wir es
Genau.
abgesagt, auf 21 verschoben und dann haben wir auch für uns gesagt, 21, da gingen so ein paar Sachen. In Hannover haben wir dann
Aber
die.
ihr habt ganz sofort gesagt, nein, genau.
Wir haben gesagt, wir machen die German Vespa Rallye, das geht, aber das andere nicht.
Genau, und ich hatte Urlaub, ich wollte schön nach Celle, nach Hamburg fahren und so weiter. Und dann haben alle abgesagt und ich denke, boah, fährst mit deinem Roller jetzt durch Deutschland und machst dann 2 Wochen Urlaub. Und dann habe ich zu Hause gesessen, hab Bilder von Mercy Island gesehen. Das ist auch das Jahr davor ausgefallen. Und das war ausverkauft. Und ich denke, ah, da würde ich gerne hinfahren. Und dann habe ich gepostet Bilder von mir, die ich so geschossen habe, dass ich ein Ticket suche. Und ich hatte innerhalb von einer halben Stunde hatte ich ein Ticket. Aber dann habe ich 3 Stunden gebraucht, um überhaupt die Einreise nach England klar zu machen. Wir waren grün. Belgien war orange. Du konntest also nicht sagen, okay, was ich halte mal unterwegs an und mach Pause. Du musstest in einem Rutsch von Dortmund dann durchfahren
Okay.
bis zur Fähre und du musstest über die Einreiseanmeldung einen Second-Day-Test buchen. Einen Corona-Test, den du irgendwo bei einer Teststelle buchst.
Okay.
Das hat mich wirklich 3 Stunden gedauert, bis ich dann was gefunden hatte. Ich habe dann einen Second-Day-Test in Southampton gebucht, weil ich eben auch am zweiten Tag nach Portsmouth wollte.
Ja, okay.
So, und dann konntest du auch deine Einreiseanmeldung ausfüllen, ausdrucken. Du musstest einen Schnelltest vor der Fähre haben, also um überhaupt nach England reinzufahren, in Englisch auch noch. Das gab es dann auch in Dortmund noch und dann bin ich dann los und nach England gefahren. Corona-Zeit, Masken eingepackt und so weiter. Immer im Hinterkopf, in England, pass auf, dich nicht anzustecken. 14 Tage Quarantänehotel ist scheiße.
Ja, ich kann mich daran erinnern. Da hat es irgendwie zwei, drei Leute auch erwischt und manche haben geguckt, dass sie dann trotzdem irgendwie, irgendwie raus sind, nach dem Motto, nur nicht sagen, dass ich krank bin.
Und ich bin dann wirklich dann rüber nach England, habe in Brighton Station gemacht, bin dann nach Southampton den Schnelltest gemacht. Ich dachte, kann ich schön auf dem Roller sitzen bleiben? Nein, Roller abstellen, schön auf dem Stuhl sitzen. Und also, die Engländer waren wirklich hart mit Rachentests. Das war wirklich heftig. Da musste ich mich ganz schön zurückhalten. Und dann habe ich die Freunde besucht und sie sind dann aber noch, die hatten dann gesagt, komm mit nach Isle of Wight. Und dann bin ich dann mit denen auch nach Isle of Wight rüber gefahren und habe dann bei Facebook ein Foto von mir gesehen, wie ich auf meiner blauen P200e voll bepackt mit kurzer Lederhose auf der Schnellstraße gefahren bin.
Du
Das
wurdest
hatte
gespottet.
Genau. Es hatte einer gemacht und da stand drunter, Who's this crazy German Vespa Driver? Und einige kannten mich, aber wie das in England so ist, die sind ja total interessiert an solchen Dingern und auf einmal kannte mich jeder. Du standst an der Bar, es drehte sich einer um und sagte, du bist Stefan, was trinkst du? War natürlich sehr praktisch. Ja.
Kostengünstig.
Aber ja, ich war der einzige Deutsche
Okay.
auf Isle of Wight. Normal sind da ganz viele Deutsche,
Ja.
aber es war ja Corona-Zeit, es wusste ja keiner, wie darüber zu fahren
Ja.
und wie läuft das überhaupt. Und das war so ganz interessant. Da habe ich auch dann einige Deutsche, die in England leben, auch kennengelernt mal. Aber auch so war das mal ein völlig anderes Treffen. Ich bin auch nicht in das große Zelt gegangen, weil das war mir dann doch zu gefährlich. Was
Ja.
auch eine Woche später bestätigt wurde, dass einige Leute, die da drin waren, dann mit Corona flach gelegen hatten.
Gut, aber die konnten ja in England einfach bleiben, weil sie ja nicht raus mussten, wenn sie da waren, ne? Also von daher.
Genau, genau, genau.
Planst du dies Jahr dann auch wieder hin? Oder wann ist das nächste?
Na, dieses Jahr nicht, weil dieses Jahr bin ich ja nach Italien runtergefahren, und da mache ich mal eine Pause. Letztes Jahr bin ich da gewesen, auf Mercy Island, und das ist schon immer sehr, sehr schön da. Eine sehr schöne Insel, man zeltet direkt am Wasser.
Ja.
Oder ne, eine Insel ist es, ja doch, eine Insel ist es, die ist zweimal am Tag überflutet, die Zufahrtsstraße.
Okay, also man kann rüber, aber zu gewissen Zeiten nur.
Genau.
Ja. Aber dann bist du ja meistens an solchen Sachen auch wirklich auf Achse gefahren. Ich denke, nach Italien
Genau.
jetzt nicht. Ich glaube, da, wenn ich mich an die Bilder recht erinnere, war deine bessere Hälfte mit dabei. Da hat man dann verzogen. In solchen Fällen ist
Genau.
das ja so. Oder fährt die auch Vespa?
Nein, die fährt nicht Vespa, sie fährt gerne hinten drauf mit, aber
Ja.
auch nicht lange Strecken, dann
Ja.
lieber nur schön so ein bisschen cruisen.
Ja.
Die längste Strecke habe ich gemacht, das war mal auf eigener Achse 2018 nach Belfast. Da habe ich dann über Aachen, dann durch Holland ein bisschen, alles Landstraße bis nach Calais bin ich da gefahren, und bin dann rübergesetzt und habe dann den Big Seven mitgemacht, im Südosten von südöstlich von London ist dieses Treffen gewesen, und bin danach dann über Wales, wo ich mich dann auch noch mal mit ein paar Deutschen getroffen habe, die um die Ecke da waren. Da haben wir so geschrieben: Ach, ich bin auf dem Campingplatz, ach, ihr seid 30 Kilometer entfernt, ist eine geile Strecke gewesen, Zelt steht, ich komme mal kurz vorbei.
Ja.
Und bin dann darüber gefahren und bin dann weiter mit der Fähre wieder nach Irland rüber, Kilkenny, dann so eine Hochebene gefahren, 20 Kilometer, nur Schafe getroffen. Kein Menschen.
Okay.
Ja. Und dann Dublin und dann Belfast. Belfast war eigentlich ein tolles Treffen, aber das Wetter war einfach
Ja, das
nicht
habe ich auch
so
gehört.
schön.
Und großes
Ja.
Gelände, wo man sich verlaufen konnte. Man konnte sich sehen, wenn man war jetzt nicht so ge gut gefüllt.
Ja, wenn man sich vorstellt, da wurde die Titanic früher
Ja.
gebaut und da waren auch die Umrisse auf dem Boden zu sehen. Aber die hatten sehr, sehr coole Ausfahrten organisiert, und das war schon okay. Also.
Da sind mir sofort drei Fragen durch den Kopf gegangen, als du es erzählt hast. Erstens, wie viele Kilometer waren das, die du da gefahren bist? Wie lange warst du
Ja.
insgesamt unterwegs? Und was musstest du schrauben? Oder konntest du einfach so durchfahren und das Ding hat komplett gehalten? Oder gab es so ein paar Kleinigkeiten?
Also das Einzige, was ich geschraubt habe bis Belfast, war das Teil, der Silent-Gummi oder das Gummi vorne am Stoßdämpfer.
Okay.
An der
Unten
obersten
drunter.
Motor, genau. Das ist weggegangen.
Okay.
Das habe ich dann mit Gafferband fixiert bis Belfast, und wo ich dann eins austauschen konnte dann.
Okay.
Hat mir aber eine kleine Delle oben in den Kotflügel reingedrückt. Die Schraube.
Ja,
Ja,
verständlich.
aber ist so. Und in Belfast musste ich den Hinterreifen wechseln, aber da der Lieferant des Reifens da auch einen Stand hatte und ich gesagt habe, ich bin jetzt von Dortmund bis Belfast gefahren und es kann nicht sein, dass der Reifen runter ist.
Okay,
Ja, das ist,
das ist
ja,
nicht so.
der war ein bisschen weich, der Reifen, ja.
Okay, wie viele Kilometer hast du denn insgesamt dann gemacht?
Ja, es waren insgesamt 4000 Kilometer, aber ich bin ja danach noch nach Schottland rüber, nach Edinburgh, Habe da meine Nichte besucht und bin dann nochmal eine Runde oberhalb von Edinburgh gewesen, weil ich zu so einem Lake wollte.
Ja.
Einmal an so einem, nicht Loch Ness, das ist mir dann viel zu viel Trubel, sondern so einen kleineren Lake hatte ich da. Dann über Glasgow, Northumberland und Hull mit der Fähre dann wieder nach Hoek van Holland,
Ja.
zurück nach Deutschland. Und es waren wirklich auf den Punkt genau 4000 Kilometer, die ich da gefahren bin, in 3,5 Wochen.
Ja, cool. Da kann man, glaube ich, auch einiges von zehren, oder? Also auf dem Weg da hoch, Campingplatz habe ich schon rausgehört. Warst du dann nur auf Campingplätzen oder hast du manchmal auch so ein Bed and Breakfast-Variante gewählt? Und wie
Nein,
wirst du
nur
aufgenommen, wenn
Camping.
du durch England fährst? Also außer, dass du natürlich gespottet wirst manchmal. Aber
Ja.
wie ist denn so der Kontakt, wenn man da plötzlich mit so einer vollgepackten Vespa kommt? Ich krieg das immer so ein bisschen mit, als wir jetzt auf Fünen waren, standen wir irgendwann am ersten Tag irgendwo mitten an der Tanke und dann kam so ein Trucker und sagte so, guckte so auf das Nummernschild und sagte, ihr seid jetzt mit der Vespa bis hier hingefahren? Und so, ja, und? Weil viele Leute kriegen das ja so ein bisschen nicht mehr zusammen, nach dem Motto, warum fährt man mit einer Vespa, die ja eigentlich immer so, das ist so ein kleines Ding, wo man ein bisschen mit durch die Stadt fährt. Wieso fährt man da so lange Strecken und dann auch noch vollgepackt? Also wie ist denn da so die Reaktion, die du da kriegst?
Also die Reaktion, sag ich mal, ist wirklich, ich sag, überall positiv. Also ich sag mal, wenn man auf Rollerfahrer in England trifft, sowieso, da ist ja, das heißt es ja nicht nur Vespa, sondern mehr auch Roller. Sag ich mal, ob ich eine Lambretta oder eine Vespa fahre, ob es eine
Scooter.
GTS oder was ist, ist egal, Scooter. Ne? Und was ich bei denen nicht so mag, ist, die haben alle getunte Roller. Also lauter Auspuff, lauten Auspuff drunter. Also wenn man da Corso fährt, dann ist das schon heftig.
Sind alles
Ja,
125er.
genau. Nein, aber man wird überall freundlich aufgenommen. Das ist egal, wo man hinkommt. Selbst auf dem Campingplatz ist das immer so, dass sie sagen, okay, oh, so eine lange Strecke. Und in Edinburgh war es noch heftiger. Ich hatte einen Platz gebucht. Und die, oh, sie sind mit dem Zweirad da, dann kriegen sie den Platz nicht, den sie gebucht haben. Ich denke, wieso nicht? Ja, Tag vorher hatten sie im Deutschen die Paris-Dakar vom Campingplatz geklaut. Haben sie ein Schloss dabei und da hast du den Roller wirklich feste angekettet. Und das ist in England, ist es schon so, dass die, also wenn die zum Beispiel, sag ich mal, in Brighton hatte ich einen Rollerfahrer, der hat so eine alte Douglas, der, als er die abgestellt hat, hat er eine Plane drüber gemacht,
Ja.
damit man nicht im Vorbeifahren sehen konnte, was das für ein Roller ist. Und der hat den auch festgekettet.
Ja.
Die kommen wirklich mit Autos angefahren, 4 Leute raus, zack in den Bulli rein und weg damit.
Ja, gut, gibt es genügend Videos, habe ich schon alles gesehen. Und ich meine,
Ja.
ich weiß damals auf dem Weg, weil du Belfast erwähnt hast, zwei Frankfurter sind ja auch mit GTS unterwegs gewesen und die haben sie ja aus dem Hotel, aus der Tiefgarage im Hotel geklaut mit einer Überwachungskamera.
Ja,
Also, ja, schwierig. Ich habe, ich weiß nicht, als ich in Berlin war, ich habe so ein Abus-Schloss, ich glaube, das Schloss wiegt 5 Kilo, immer durchgezogen durchs Vorderreifen, also hinterm Stoßdämpfer durch und dann irgendwo immer festgeschnitten, damit man eben nicht schnell wegtragen kann. Ich meine, wenn man es will, kriegt man dieses Schloss auf oder irgendwie kriegt man es los, aber es ist halt eben mal nicht so, ne? 1,5 Minuten oder eine Minute und das Ding ist sonst weg.
So, da hat man dann so ein bisschen so, wenn man sowas hört, dann schon so ein bisschen Angst, sag ich mal.
Ja, aber
Bald mit dem Zug nach Hause.
auf den Rallyes passiert gar nichts, weil da ist man unter sich und dann da respektiert man, dass der andere den Roller hat und dann geht man auch nicht ran.
Genau. Also ich sag mal, du kommst dahin und das ist egal, woher du kommst. Du wirst in England, sag ich mal, immer herzlich aufgenommen. Das
Ja.
ist auf den Rallyes total locker. Und ich habe immer gedacht, die Engländer sind auf den Rallyes, die machen Randale oder so, ja.
Ja.
Da ist nichts. Das ist, die stehen da, trinken, tanzen, quatschen und haben Spaß.
Ja. Irgendwann steht es auf meiner To-Do-Liste noch drauf. Irgendwann werde ich das mal habe jetzt, glaube ich, die Manchester Lions, die hatten jetzt, glaube ich, auch wieder ein kleines Event. Da würde ich gerne nochmal vorbeikommen. Da habe ich ja dann auch eine persönliche Verbindung zu. Und der Green Tree Scooter Club in Durham wartet auch immer noch auf mich. Also von daher, irgendwann
Ja,
gucken wir mal. Aber du hast gesagt, du bist damals in den Club eingetreten schon. Wie groß ist euer Club momentan? Wie groß war er, als er gekommen ist? Und wie groß ist er jetzt? Und was sind so die Aktionen, die ihr macht?
schwierig. Also wir sind ein gegründeter Vespa-Club von 1957. Und der wurde dann irgendwann umgenannt in einen Motorclub, weil eben die Vespa-Zeit so ein bisschen träge war. Und dann wurden Motorradveranstaltungen, Autoslalom und so weiter gemacht von den Teilnehmern. Auch Vespa fahren weiterhin, aber nachdem die alten Vespa-Fahrer und eben auch, sag ich mal, die ein bisschen älter sind als ich, da sag ich mal, vor ein paar Jahren ist das eingeschlafen, so ungefähr, dass also viele Vespa-Fahrer da sind. Also
Okay.
ich bin also fast der Einzige, der fast auf Treffen fährt. Das ist sehr schade. Ja,
Okay.
und der Wunsch ist zwar da, dass die Leute ein bisschen mehr mit Vespa machen, aber die kommen nicht aus der Hufe.
Okay.
Ja.
Hast du da irgendwie irgendwann so eine Rolle übernommen in dem Club oder?
Ja, ich war damals mal Vespa-Referent, also
Ja.
schon zig Jahre her. Ich kann das in die Jahre, weiß ich gar nicht mehr. Aber da waren dann auch die Älteren noch dabei und da waren jüngere Gedanken nicht so gern gesehen. Und da ist man dann gerne mal schnell angeeckt bei denen. Und da bin ich, habe ich den diesen Posten sein lassen und bin zu den Rollerfreunden Fest Recklinghausen gewechselt.
Ah, okay.
Bin aber weiterhin Mitglied in Ruhrtal geblieben.
Okay.
Und da bin ich dann auch mit Bernd und Hemi dann zusammengekommen, die ich auch vorher von Treffen kannte. Und bin da so auch einige Jahre aktiv gewesen. Da haben wir dann auch mal so eine Ausstellung gemacht in Bottrop mit Rollerlegenden, wo wir dann verschiedene Roller ausgestellt haben. Also Leute ihre Roller ausstellen konnten, was weiß ich, ein Peugeot-Roller, ein Harley-Davidson-Roller und so weiter. Also ganz viele verschiedene Modelle. Und das zu veranstalten, das war schon immens, war aber wirklich also, toll besucht, auch mit einer Tanzveranstaltung abends. Und das war auch so eine ganz schöne Zeit. Aber dann bin ich dann auch irgendwann später wieder zurückgegangen zum Motorclub Ruhrtal und bin jetzt seit mehreren Jahren zweiter Vorsitzender und Vespa-Referent im Motorclub
Okay.
Ruhrtal.
Und haben die beiden sich irgendwie dazu beredet, auch im VCVD ein bisschen aktiver zu werden? Weil du hast dich ja, oder du mitbekommen ja für den Vespa World Club aufstellen lassen, als jetzt die Wahlen waren. Was war so die Intention dahinter?
Ja, bei den Wahlen habe ich mich ja, es fing eigentlich an, dass ich also auch ich bin ja auch Mitglied im Ehrenausschuss des VZVDs, da bin ich Beisitzer. Die Position hatte ich einige Jahre mal gemacht, die ist dann, weil ich dann bei Versammlung nicht dabei war, haben das wieder andere übernommen und ich mache das jetzt seit ein paar Jahren wieder und wollte eigentlich auch in der letzten Versammlung mich als Touristiker aufstellen lassen, also wählen lassen. Das hat aber nicht so ganz gut geklappt, weil das Wahlverfahren dann nicht so ganz gut gelaufen ist und dann wurde ich dann vom Vorstand des VZVDs angesprochen, ob ich für das Board des Vespa World Clubs kandidiere. Das hat mich ja erstmal ein bisschen stutzig gemacht, weil, sag mal, dieses Board, dieses Präsidium vom Vespa World Club, das kennt man ja eigentlich als Rollerfahrer so gar nicht. Man setzt sich damit so gar nicht so auseinander und da musste ich erstmal ein bisschen horchen, was wird da überhaupt gemacht? Wie setze ich das zusammen? Also dieser Vespa World Club, der setzt sich zusammen aus 5 gewählten Mitgliedern der Länderclubs, und 6 Mitgliedern von Piaggio.
Okay.
Ja, das ist also schon ein größeres Board, also Gremium, die dann zusammenkommen und der Präsident des Vespa World Club wird also dann von den 5 gewählten Mitgliedern dann unter den 5 Mitgliedern dann gewählt. Ja.
Okay.
Das ist also so, dass gefragt wird, wer dann Interesse hat und dann wird dann unter den Länder, die Länder, anwesenden Länderclubs wählen den dann.
Okay.
Der wird aber dann nochmal vom Piaggio bestimmt. Also es wird gesagt, okay, den akzeptieren
Okay, alles klar. Die haben sozusagen, das sind die Zünglein
wir.
an der Waage und wenn die
Genau,
Nase nicht
genau.
passt, könnten die sagen, nee, Veto.
Genau,
Wir wollen
genau.
doch den.
Genau.
Okay. Ja, weil 5 zu
So.
6 ist ja schon so ein kleines Ungewicht, automatisch
Das
so ein
ist schon ein
bisschen.
kleines Ungewicht, ja. Da
Ja.
gehört schon viel Arbeit mit, dass man dann Piaggio auch mit auf einer Welle ist,
Ja.
wenn man was der
Ich
Vespa
habe
World Club dann vorhat.
auf Facebook sozusagen den Screenshot gesehen von da, wo alle mehr dabei waren aus verschiedenen Ländern. Gibt es untereinander den Austausch dann weiterhin? Also die Leute, die da gewesen sind, hat man automatisch einen Kontakt mehr zu den anderen Ländern? Weil es ist ja genau dieses Thema. Wenn du nicht, wie du schon sagtest, als normaler Vespa-Fahrer, man kennt seinen eigenen Club, man kennt vielleicht den einen oder anderen aus dem Vespa-Club Deutschland und so bei, von den Treffen her. Aber das andere ist ja so hoch. Bei den Vespa World Days gibt es ja dann auch so Veranstaltungen, wo dann nur die Präsidenten der jeweiligen Länder sich treffen. Man kriegt das ja so gar nicht so mit. Aber in diesem Online-Call, dann sieht man ja die Leute, zwei, drei habe ich da auch wiedererkannt, ne, die ich ja mir, also ich glaube, aus Kolumbien, die auch beim Scooter Center ist, war mit dabei
Genau.
und von Piaggio Manzolini, glaube ich, heißt er, ne?
Ja,
Den habe ich
ja.
da gesehen. Tauscht man sich danach noch aus, also wenn man sich das erstmal so gesehen hat? Oder kanntest du Leute vorher schon?
Also ich kannte na, nicht viele vorher. Also ich sag mal, hier so Julie Pond, die hat sich ja vorher bei Facebook auch ein bisschen präsentiert als Kandidatin. Den Mauro Calestrini, der den Präsident geworden ist, mit dem hatte ich dann vorher auch mal Kontakt. So, das sind schon einige, sage ich mal, die man kennt, aber alle kann man gar nicht kennen. Ich sag mal, das sind mehr die Länder, also die Präsidenten der Länderclubs, die sich dann eben regelmäßig dann auch mal treffen. Also sprich online vielleicht mal einmal im Jahr oder weiß nicht wie häufig, aber die haben vielleicht auch mehr Kontakt haben, um
Ja.
Sachen abzustimmen. Die kennen sich natürlich eher. Das war so für mich eben komplettes Neuland.
Ja.
Was passiert da überhaupt? Wie läuft das ab und so weiter? Und das lief ja alles online ab, dass man sich auch vorstellt. Gab ja insgesamt 10 Kandidaten, die kandidiert haben für diese 5 Posten. Ja.
Ja, okay. Aber wenn ich das richtig mitbekomme, den Posten hast du nicht bekommen, sondern.
Nein, ich bin nicht gewählt worden. Ich sag mal, ich bin eben, ich habe angetreten, weil ich gesagt habe, Deutschland muss vertreten sein. Wenn wir gewählt werden, möchte ich den Posten gerne machen. Aber ich sag mal, es ist viel Arbeit vorher zu machen. Was haben wir vom Konzept und so weiter? Das hätte man viel früher, sage ich mal, auch vom VSVD her machen müssen.
Okay.
Sag ich mal, dass man sagt, okay, man stellt einen Kandidaten auf, man hat einen richtigen Plan und so weiter und man macht auch natürlich auch viel Werbung.
Okay. Also
Bei
fast wie in
anderen
Amerika,
Ländern.
du brauchst Unterstützer, du brauchst Geld, damit du irgendeine Form auf Wahlkampfveranstaltungen gehst, um deinen Namen in
Genau.
irgendeiner Form publik zu machen. Was für
Genau.
ein Konzept
Ich
braucht
sag
man denn
mal.
da? Müsste man irgendwie, keine Ahnung, eine 20-seitige PowerPoint-Präsentation aufbauen, wie man sich das so vorstellt aus der deutschen Sicht oder wie man so einen Vespa World Club in irgendeiner Form erweitern, ergänzen, unterstützen, was auch immer wollen würde?
Nee, ich sag mal so, man stellt sich ja vor, sag ich mal, man hat 5 Minuten Zeit, sich vorzustellen. Es war auch einer dabei, der hat sich mit einer PowerPoint-Präsentation vorgestellt. Fand ich eigentlich okay.
Ja.
Hätte ich mal auch machen sollen, ist ein bisschen einfacher.
Ja.
Aber sag mal, das sind ja alles Länderpräsidenten, die also dann schon, sag ich mal, mehr Kontakt auch zum Vespa World Club hatten und auch
Okay.
mit dem, was da passiert. Ja. Und da ist auch viel vorher schon abgesprochen in diesen Bereichen.
Okay.
Es
Ich
gibt
glaube,
ja auch die
der.
Möglichkeit, dass dass ein Land einem anderen Land die Stimme gibt. Ich nehme nicht dran teil, was ich Dänemark nicht nimmt nicht dran teil und kriegt von gibt Schweden das Stimmrecht.
Okay, so ein bisschen wie bei der FIFA.
Ja,
Wobei
genau.
der jetzige Präsident ja auch der ist, der es vorher gewesen ist, wenn ich mich recht entsinne, wenn ich das verfolgt
Genau, der Mauro Calestrini ist ja zurückgetreten wegen Unstimmigkeiten im Vorstandsbereich und ist aber dann wieder angetreten, genau.
Okay. Ja, es gibt so Bereiche, wo ich finde es ja schön, wenn man sich engagiert und irgendjemand muss es auch tun, weil sonst passiert halt nichts. Das ist ja auch
Genau.
mein Credo zu sagen, okay. Aber ja, es gibt so Bereiche, wo man vielleicht, das überlässt man dann, das Spielfeld den anderen, hätte ich jetzt gesagt. Sitze ich lieber hier und unterhalte mich nett über einen Podcast über solche Themen, das ist dann, finde ich, wichtiger. Ich glaube, war das dann letztes Mal, als du dann in England unterwegs warst, als ich den Nagel im Reifen gesehen habe?
Ja, das ist schon
Ein
ein
bisschen länger
bisschen
her.
her. Das war so ein kleiner alter Nagel in Brighton, der
Okay.
mir dann schön das Hinterrad kaputt gemacht hat. Ja.
Dann ging.
Aber das ist ja relativ schnell zu wechseln.
Ja, das stimmt. Was habe ich denn bei mir? Ich habe ein paar Sachen mir ja aufgeschrieben, so ein paar Sachen wollte ich. Ach genau, ich habe gesehen, dass ich bin ja hier clean. Also die Leute sehen es jetzt nicht, aber ich habe gesehen, ein kleines Tattoo am Fuß mit einer Vespa. Was ist dein Fuß?
Genau, das ist mein Fuß. Ich bin 2018, nachdem ich diese wirklich geile Tour gemacht habe, über 4000 Kilometer, bin ich, das war ja im Juni, und dann bin ich bei einem Haushaltsunfall von der Leiter gefallen und habe mir den Fuß offen abgehebelt an der Leiter. Das
Ah,
war so wirklich
okay.
schon heftig. Also es sieht heftig aus. Ich muss es auch nicht erläutern hier. Ich habe also 29-tägigen Krankenhausaufenthalt hinter mir gehabt mit Fixateur und so weiter und war 4 Monate außer Gefecht, wobei nicht ganz. Ja, also ich konnte dann, sag ich mal so, als ich auf Kuppen unterwegs war, war es dann so, dass ich dann schon noch nicht Auto fahren durfte, aber Vespa bin ich gefahren.
War das der
Die
linke oder der
Krücke,
rechte Fuß?
der rechte Fuß.
Wie ist das dann mit der Bremse?
Also,
Ging?
ja, fährt man vorsichtig und bremst
Okay.
nur vorne.
Okay. Weil das wäre nämlich, das habe ich, als ich Fotos gesehen habe, ich gedacht so, wie lange hat es denn gedauert, bis du dann wieder Vespa fahren konntest?
Ja. Also, ich sag mal, ich habe heute immer noch Probleme. Ich habe auch eine sehr lange Narbe und ich habe gesagt, als ich die Narbe gesehen habe, da kommt eine Vespa drauf und deswegen gab es das Tattoo dann da.
Also keine Leiter. Wäre ja auch eine
Ja.
Option gewesen, eine Leiter drauf zu machen.
Nein.
Aber ist das
Die
einzige
Leiter
Tattoo?
waren in. Ja, das ist das einzige Tattoo, genau.
Okay. Ja, aber ist eine gute Maßnahme dafür, oder?
Genau, das erinnert mich immer wieder daran und es behindert mich zwar heute ein wenig, sage ich mal, dass ich regelmäßig Sport machen muss, um den Fuß fit zu halten. Und Leute, haltet euch fit, wenn ihr mal einen Unfall habt, dann habt ihr ein Riesenproblem, wenn ihr nicht fit seid.
Ich wollte gerade sagen, ich meine, 53 ist, man wird ja nicht jünger und es ist schon gar nicht verkehrt, wenn man so ein paar Sachen einfach regelmäßig macht, damit man fällt ja auch nicht mal wie ein 25-Jähriger, weder von der Leiter noch von der Vespa. Und es ist auf jeden Fall nicht verkehrt, wenn man ein bisschen was gegensteuern kann, ohne Frage.
Genau.
Vor
Da
allen
war ich nur 48, aber, nee,
Dingen.
47 sogar war ich da noch.
Okay. Und außerdem wissen wir, wenn man längere Strecken fährt, das ist so ähnlich wie früher bei der Skigymnastik. Wenn man nie was tut und man geht dann mal irgendwo hin und fährt Ski, ist es für den Körper halt schwierig. Dann ist die Verletzungsgefahr viel höher. Und wenn man mal 4000 Kilometer fahren will, sollte man vorher vielleicht nicht ganz so unfit sein, weil das ist schon anstrengend.
Genau, ja.
Es gibt noch einen Punkt, den ich auf meiner Liste habe, die ich dich noch nicht gefragt habe. Und zwar gibt es ein schönes Bild. wo du mit deiner Vespa und einem Sonnenschirm unterwegs bist. Die
Ah,
Frage
das war
ist,
in Ungarn.
okay, wie weit bist du da gefahren oder war es nur ein Standbild?
Nein, da bin ich gefahren. Also es war wirklich, das war am Plattensee, das war die Vespa World Days in 2019. Da bin ich dann auch verladen hingefahren, weil ich gesagt
Okay.
habe, nach dem Unfall möchte ich jetzt noch nicht so den Fuß belasten. Und da haben wir auf dem Gelände, das war ist ein größeres Gelände gewesen, haben wir gezeltet und direkt unten, wo der Festplatz war, war dahinter dann auch das Wasser. Und dann bin ich dann mit meiner ganzen Ausrüstung, Sonnenschirm und Wassermatte und Sonnenhut dann da runtergefahren. Zu dem
Also ich
Platz. Das sind schon ein paar Meter gewesen, ja.
frage deswegen, weil ich kann mich daran erinnern, einmal in China gewesen zu sein und die haben ja spezielle Aufbauten an ihren Rollern, wie man das ein bisschen aus von früher erkennt, wo die halt sonnengeschützt auf ihren Rollern unterwegs sind. Jetzt nicht mit dem klassischen Regenschirm, aber manchmal so ein bisschen ähnlich. Und deswegen, gut, das auf so einem, du warst ja nicht im öffentlichen Verkehr unterwegs, also du bist nicht an der Straße unten außerhalb des Geländes damit unterwegs gewesen, sondern innerhalb des Geländes. Und weil ich glaube, weiß nicht, Sicherheitskleidung trugst du auf dem Bild, glaube ich, auch nicht.
Ich hätte eine Badehose an.
Ja, genau. Aber einen Teflon, wie heißt das, eine Kevlar-Badehose.
Ja, genau. Nein, also.
Ich habe alles eigentlich abgefragt, was zum Thema Vespa ist. Das andere hätte ich jetzt gesagt, das machen wir im Nachgang. Hast du denn noch irgendwas, von dem ich dich, wo ich nicht weiß, was ich dich fragen kann, was irgendwie als deine den Abschluss machen wir natürlich noch, ne? Also den, sowieso. Aber gibt es noch, bevor wir in den Abschluss gehen, irgendwelche Vespa-Geschichten, die du jetzt noch nicht erzählt hast, die so prägend für dich gewesen sind? Oder ganz besondere Sachen?
Also was mich immer freut, so beim Vespa-Fahren ist einfach, also für mich ist Vespa-Fahren einfach eine Freiheit. Und wenn ich so durch die Straßen fahre und die Kinder sich umdrehen und sehnsüchtig hinter der Vespa hinterher schauen oder eben, sag ich mal, hier die Kinder aus der Nachbarschaft immer vorbeifahren, laufen und bei mir stehen bleiben und auf meine Roller gucken, die dann draußen stehen und auch mal rüberkommen, finde ich das immer super, weil Nachwuchsförderung
Ja,
und
definitiv.
sag ich mal, das ist irgendwie so ein kleines kleines Wunder, sage ich mal so. Wieso ist diese Vespa so anziehend für die Kinder?
Ja, es
Das
ist.
ist so eine große Frage, die ich mir immer stelle, aber es erfreut mich trotzdem.
Es ist stückweise dann doch wirklich Design. Also die Optik ist schon wirklich besonders. Gut, jetzt die anderen haben es nicht so lange ausgehalten. Es gibt ja viele andere Rollers, die es schon mal gab, aber es ist schon eine besondere, es ist sehr in sich stimmig, finde ich immer aus der Gestaltersicht. Und der Sound tut das Übrige. Also der Sound eines Zweitakters ist immer noch wieder, hat so was Harmonisches. Müsste man wahrscheinlich jetzt einen Musiktheoretiker mal fragen, der das nach den Frequenzen aufbaut, um zu gucken, ob das irgendwie, also man kann Musik ja proportionsmäßig klangbar machen. Es gibt, weiß nicht, ob ich das in dem Podcast schon mal erwähnt habe, aber es gibt das sogenannte Monochord. Das ist ein Musikinstrument mit 1 Meter Länge. Und da kann man Proportionen hörbar machen. Das heißt also, wenn du mit so einem Holzklotz das auf den goldenen Schnitt oder 1/3, 2/3 machst, dann kannst du hören, wie Proportionen harmonisch klingen. Und wenn du das unharmonisch setzt, also auch proportional von der Gestaltung her, dann klingt der Ton auch unproportional. Und vielleicht hat ja der Klang, das Reng, Teng, 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 Teng einer Vespa einfach so einen wunderschönen, gleichmäßigen Sound, der positiv besetzt ist. Und vielleicht hat das auch
Ja,
noch ein
okay.
zusätzliches an der Fassung. Ich glaube, ich werde mal gucken, wer in meinem Bereich Musikwissenschaftler ist. Und vielleicht kann er das mal aufdröseln. Würde mich auch interessieren. Die Abschlussfrage, die ich ja mal stelle, ist, wenn du einen Sack voll Geld hättest und einen Sack voll Zeit hättest, du bist jetzt 3,5 Wochen schon in England unterwegs gewesen. Welche Strecke würdest du fahren wollen? Also was ist noch auf deiner Bucketlist? Und mit dem Roller frage ich jetzt nicht, weil du hast gesagt, du bist PX-Fahrer. Also ich glaube nicht, dass du jetzt mal eine ACMA haben möchtest oder eine Lampe unten oder eine Königin. Du möchtest halt einfach eine coole PX fahren und dann ist das auch gut.
Ich mache gerade noch eine Sprint-Veloce, die mache ich gerade noch fertig.
Okay.
Und da schraube ich auch komplett den Motor. Ich habe also vor ein paar Jahren angefangen, selbst Motoren auch zu schrauben, aufzumachen und neu zu lagern und abzublitzen. Ist keine Kunst, aber man muss dranbleiben. Man muss sich wieder neu einlesen für
Das stimmt.
gewisse Sachen, aber so eine, ich sag mal so, Königin oder was, ich sag mal, wäre vielleicht mal interessant, mal zu fahren, um überhaupt angefixt zu werden, dass man wirklich mal sagt, okay, eine Ladefläche ist interessant, aber der Wunsch ist nicht da. Also
Okay.
ich bin eigentlich immer noch klassische PX, also aber die erste Serie.
Ja.
Das ist so mein Ding, wo ich wirklich drauf abfahre.
Ja. Und welche Strecke wäre das, wenn du jetzt sagen würdest, du nimmst dir eine schöne P200E und fährst mal nicht nach England?
Ja, also ich hätte jetzt England, Irland, Schottland nochmal gesagt, so mal richtig lange, aber ich sag mal, ich habe jetzt Dänemark, kenne ich ja so auch vom Land, so da sind wir als Kind auch immer gewesen, aber sag ich mal, das so Dänemark, Norwegen, Schweden so mal zu sehen, aber auch vielleicht auch mal Italien oder sowas mal zu machen nochmal, weil es war dieses Jahr das erste Mal, dass ich mit der Vespa überhaupt in Italien gefahren bin.
Ja.
Ich hatte vorher nie die Gelegenheit dazu. Aber einen ganz großen Wunsch habe ich, wenn der Krieg vorbei ist in der Ukraine, werde ich mit der Vespa bis in die Ukraine reinfahren.
Okay.
Das werde ich machen. Das ist mein größter Wunsch, den ich mal habe.
Ja, ich habe auch gesehen, du hast ja auch intensiv unterstützt, auch durch die Ukraine mit den Bannern und dann einfach mal bis nach Kiew zu fahren wahrscheinlich. Und dort, die dortigen, die
Ja,
uns betreffen, die hoffentlich da immer noch ihren Dienst tun.
genau, ja. Nee, ich hab ja nicht nur so unterstützt, ich habe ja auch Gäste aufgenommen bei mir, die bei mir übernachtet haben, und meine Verlobte ist Ukrainerin
Ah,
auch.
okay.
Und dadurch habe ich dann auch viel Kontakt dazu,
Ja,
und
verständlich.
trotzdem ist ein sehr schönes Land, was ich da so sehen konnte, was jetzt noch nicht zerstört ist,
Ja.
aber wir hoffen, dass es bald möglich ist.
Ja, wir drücken die Daumen. Stefan, ich sage allerherzlichsten Dank für deine Zeit, die du gegeben hast, für deine Geschichten, die du uns erzählt hast. Wir sehen uns hoffentlich irgendwann mal wieder live und in Farbe. Dann auch mit einem Biergetränk in der Hand. Und dann tauschen wir uns ein bisschen
Ja.
mehr aus als damals auf dem Parkplatz in Ungarn.
Ungarn. Ja.
Du bist ja normalerweise auch in Celle. Ich bin dieses Jahr wahrscheinlich aber nicht in Celle.
Ich hatte überlegt, ob ich nach Celle fahre, aber ich habe jetzt als nächstes den Lippstadt auf dem Plan. Regensburg hatte ich angedacht, wobei ich weiß ja nicht, ob die dann wieder, ob das Gelände nicht jetzt auch überschwemmt ist und dann
Okay.
durch abgesagt ist.
Ja.
Und mal schauen. Also Celle ist eigentlich immer ein sehr schönes Treffen, da mal hinzufahren.
Das stimmt. Wie gesagt, bei mir kreuzt sich das. Ich bin dann unten im Rheinland, weil da ein 50., nee, 60. Geburtstag ist, wo wir hinfahren. Und das lässt sich halt nicht verschieben. Ansonsten kann ich ja immer nur, sage ich ja immer, der Förderrand in Kiel ist echt auch eine Reise wert. Ist halt auch ein bisschen weiter.
Interessiert mich auch. Ja, kein Thema. Aber German Vespa Rally werde ich dieses Jahr zum ersten Mal fahren,
Okay, dann
und
sehen wir uns da.
mal gucken.
Dann ist das ein
Ja,
Gesetz.
dann
Also
sehen
in
wir uns
Gießen. Das
da.
ist ja
Genau.
meine alte Hut. Und dann, da komme ich mit Müsli
Ja.
runter. Dann sehen wir uns in Gießen.
Ich habe dich nicht in der WhatsApp-Gruppe gesehen.
Ich habe kein WhatsApp.
Ach so, okay.
Deswegen muss Andreas, also Müsli, das machen. Er hat mir nämlich
Ja.
heute Morgen noch geschrieben, dass die Startnummern. Er hat sich bereit erklärt, weil er es hat, dass er da reingeht. Nee, ich hab's nicht. Ich bin bei Signal und bei
Ich habe
Streamer.
Startnummer 14.
Okay, wir sind 22 und 23.
Okay. Ja.
Gucken wir mal. Ja, dann freue ich mich drauf. Dann tauschen wir da nochmal in real, nicht nur über Bildschirm.
Genau.
Ja.
Ja, ich muss mich auch noch ein bisschen vorbereiten. Ich habe da erst einen so einen Lehrgang beim Live gemacht,
Okay.
für so eine
Aha.
Rallye, und ich muss mir erstmal ein bisschen Material anschaffen, dass ich dann so ein Kasten mit Rädchen oder was
Ja.
irgendwie beschaffen. Ja.
Ich habe damals in Pforzheim habe ich mir extra eins gebaut. Dann hat meine PX mich im Stich gelassen. Das heißt, ich habe alles wieder rausgerupft und habe das dann ans Schild gemacht von Willis Vespa, die er mir gegeben hat, von der GTV. Und ich habe dann diesmal überlegt und ich habe mir diesmal abgestimmt. Wir haben uns, also wir haben, Michel und ich haben jetzt beide das Gleiche. Es gibt so einen aus, ich glaube, die sind aus Spanien oder Portugal. Portugal. Wir haben uns auch so ein Kästchen gekauft, aber auch die einfache Variante. Aber für mich und Müsli gilt, dabei sein ist alles und der olympische Gedanke zählt. Also wir werden das genießen und wir müssen jetzt nicht unter die ersten fünf kommen.
Also für mich ist das genauso,
Ja.
als ich beim Live dann diese Geschichte gefahren bin mit Zeit.
Ja.
Das hatte ich Ihnen gar nicht so richtig auf dem Schirm. Das hatte ich dann mit so einer Handy-App, die gibt's. Die haben die Italiener rausgebracht zum Stoppen, dass du so
Ja.
eine auf dem Handy die Uhr hast. Und ich bin dann irgendwie, also gefühlsmäßig, immer wieder gefahren und habe dann unter einer Sekunde hatte ich das dann irgendwie.
Okay.
Ich habe dann das dann sogar gewonnen.
Okay.
Wirklich verwunderlich, aber ja.
Manchmal macht man sich
Super.
weniger Gedanken und dann funktioniert das auch besser.
Genau.
Ja. Ja, dann würde ich an dieser Stelle sagen, ich mache den Cut und mach mal den Stopp-Button. Vorbei. 29. Episode, Brechgedanken. Thema Fotografie, englische Vespa, Rallyes und lustige Fun Games. Ich hoffe, ihr habt ein paar Neuigkeiten erfahren, ihr habt ein paar interessante Informationen erfahren und wenn ihr das nächste Mal Stefan mit seinem Fotoapparat unterwegs begegnet auf irgendeiner Veranstaltung, spätestens bei der German Vespa Rallye, dann sagt Hallo und sprecht ihn mal an und vielleicht sieht man sich ja dann irgendwann mal auf den englischen Rallyes. Apropos England, wenn ihr diesen Podcast hört, bin ich auf der Insel, allerdings nicht mit der Vespa, sondern mit der Familie und das ist auch der Grund, wie ich jetzt schon angetont habe, dass es eine Sommerpause gibt. Ich werde Anfang Juli kein Interview führen. Ich weiß, das fällt euch schwer, es fällt mir auch schwer, sondern das Ganze wird erst wieder im August passieren. Deswegen ein kleiner Sneak Preview. Im August werde ich mich mit Billy Slythe aus Schottland unterhalten. Das heißt, es wird ein englischsprachiger Podcast werden. Ich versuche ja einmal im Jahr auch über die Grenzen hinaus zu gucken und auch in die anderen Bereiche wie Schottland oder wie das Interview mit Jeff. Ich bin total gespannt. Der ein oder andere wird Billy definitiv kennen, weil er in den letzten Jahren sehr viel unterwegs gewesen ist, auf Veranstaltungen, vor allen Dingen auch auf den Vespa World Days. Dort habe ich Billy auch damals kennengelernt und wir haben zwischendurch immer einen regen Austausch über die sozialen Medien. Ich wünsche euch jetzt für den Juli eine wunderschöne Urlaubszeit. Erholt euch da, wo es euch möglich ist. Nehmt das ein oder andere Treffen mit. Ich bin, wie gesagt, am 3., 4. August bei der Deister-Rollerfahrt unterwegs und auch dann bei der German Vespa Rallye und im September beim Förderern. Wer also Lust hat, spricht mich da einfach an und dann gucken wir einfach mal weiter. Ich sage, wir sehen uns auf der Straße. Bleibt gesund, fahrt munter und an dieser Stelle fahrt umso sicherer, vorausschauend. Gestern über die Social-Media-Kanäle habe ich von einem tödlichen Unfall von dem Präsidenten vom Vespa-Veteranen-Club gehört. An dieser Stelle ganz viel Kraft für seine Familie und für die Hinterbliebenen. Es ist schneller passiert, als man denkt. Man wird viel zu früh aus den Leben gerissen. Also fahrt vorsichtig, fahrt lieber ein bisschen defensiver, denn wir wollen alle noch zusammen gesund und munter zweitakten. Bis dahin, euer Guntram.